Einen wunderschönen guten Morgen, sage ich mal von meiner Seite aus. Das hier ist der große Podcast, der Familienpodcast. Hier ist Fest und Flauschig. Wir befinden uns gerade auf der Zielstrecke zur Sommerpause. Mir zugeschaltet, mein lieber Kollege, gerade frisch vom Filmfest München zurückgekehrt. Filmemacher Jan Böhmer.
Genau, herzlich willkommen mir gegenüber, Olli Schulz in einem jugendlichen T-Shirt. Du siehst aus vom Oberkörper her wie 14 Jahre alt.
Heute ist ein lachsfarbener Pullover.
Sehr schön. Ja, also ein Pulli. Also ein sehr körperbetont, sieht sehr gut aus. 7.7. Heute ist der 7. Juli. Und was war das für ein Spiel am Freitag? Oder die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Unglaublich. Sowieso die EM, eine unglaubliche EM.
Unglaubliche EM. Können wir gar nicht mehr drüber reden, weil das so und so von den Socken haut. Aber unglaublich.
Ja, haben auch alle anderen drüber geredet. Wir machen einfach weiter mit dem, was wir seit 13 Jahren jetzt machen. Wir ziehen hier unseren Stiefel durch. Jan, du siehst noch ein bisschen müde aus, ein bisschen fertig. Du hast ereignisreiche Tage gehabt.
Ja, genau.
Während ich einfach nur, sag ich mal, auf Konzerte gehe, schon eigentlich im Urlaub bin, so ein bisschen das Nachtleben wieder feier, meinen hedonistischen Lebensstil, KitKat Club, Insomnia, du weißt, Berghain, ich bin wieder unterwegs. Bist du gerade dabei, deine künstlerische Karriere so ein bisschen nach vorne zu treiben?
Ja, genau.
Wie war es beim Filmfest?
Genau, also ich bin raus aus meiner Komfortzone, also dem Nest, in dem ich mich seit Jahrzehnten eingenestet habe, nämlich dem Fernsehen oder der Fernsehunterhaltung im weitesten Sinne, und war mit ganz vielen lieben Kolleginnen und Kollegen am letzten Montag und am Dienstag auf dem Filmfest in München, weil der Hallo Spencer Film, also Hallo Spencer, der Film hatte Premiere. Und ich will noch gar nicht so sehr, weil der Film hat, bis er rauskommt, das dauert noch. Das ist ein Film für die dunkle Jahreszeit. Wir haben uns entschieden dafür, dass der Film laufen soll, wenn es draußen schon ein bisschen dunkler wird, weil das ein melancholischer Film geworden ist. Der ist ein bisschen traurig und folgt nicht so den Regeln eines klassischen Fernsehfilms, sondern ist ein bisschen weird vielleicht. Und wir hatten auf jeden Fall am Dienstag die große Premiere, und das war zum allerersten Mal, dass ich bei so einer Premiere dabei war und das auch noch ein eigenes Projekt war. Und es war wirklich ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Weil das Erste, was ich mal sagen muss, ist, bislang habe ich immer nur eine Fernsehsendung verkauft, die ich selber moderiert habe. Und das ist ganz einfach, weil man da einfach den ganzen Scheiß einfach alleine macht. Und dann ist man derjenige, der die Fresse in die Kamera hält, und dann kann man da einfach sein Ding durchziehen und ist halt Einzelkünstler. Aber bei so einem Film muss man wirklich sagen, ist man ein kleines Rädchen im Getriebe oder kann vielleicht helfen, die Maschine zu bauen, aber ist im Verbund mit ganz vielen, zum Glück in meinem Fall jetzt oder in unserem Fall ganz vielen tollen Menschen, und hat eine ganz große, riesengroße Gruppe zu managen. Alleine, das wusste ich gar nicht, dass es zum Beispiel so ein Protokoll gibt, wie man eine Filmpremiere gestaltet. Das ist ein altes Protokoll, man kann das inzwischen auch neu machen, und wir haben es uns eher so ein bisschen neu erschlossen, haben gesagt, alle Leute, die aus dem Team da sind, kommen auf die Bühne und verbeugen sich und kriegen einen Applaus. Das aber ist schon, ich sag mal, für konservative Leute aus dem Filmmilieu
viel zu viele,
die dann sagen, ja, aber Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller, maximal der Regisseur, Produzent. Allerhöchstens, und alle anderen können dann bitte diese herausgehobenen Personen aus dem Team beklatschen. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, was schon mal diplomatisch schwierig war. Es war ein großer diplomatischer Protokolltermin, so würde ich das mal nennen. Und weil das ja ein Werk ist, ist genauso wie wenn du ein Album machst, man gibt das ab und man weiß ja, also ich bin der Meinung, das ist ein ganz toller Film geworden, und es gibt ganz viele.
Ich finde auch, das ist ein sehr schöner Film. Ich durfte ihn nämlich schon sehen. Ich habe einen Link bekommen von einer Mitarbeiterin aus deinem Team, die hat mir das heimlich zu schauen.
Das stimmt doch gar nicht. Ich habe dir das geschickt.
Nein, du Arsch, Mann. Natürlich. Ich habe den Film gesehen, und ich muss sagen, dass ich ihn sehr schön finde. Wirklich. Eine richtige Kritik würde ich erst machen, also dass wir in den Film eingehen, weil wenn er rauskommt, gibt es denn schon ein Veröffentlichungsdatum jetzt, wann der ungefähr gezeigt wird?
Also in diesem Jahr noch? Ich glaube, es wird irgendwann im November oder im Dezember sein. Es ist noch ein kleines bisschen hin, und wir haben überlegt, weil du hast ihn jetzt auf dem kleinen Monitor gesehen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal auf einer großen Leinwand gesehen.
Ich habe ihn auf einem großen Fernseher gesehen.
Ja, auf einem großen Fernseher.
Kennst doch meinen Fernseher.
Ja, ja, gut. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Film, den man vielleicht auch nochmal eine Runde im Kino zeigen kann. Das versuchen wir gerade zu organisieren, dass er, bevor er irgendwie in die Mediathek kommt, dass wir noch so kleine Kinos mal abspielen können. Auch weil ich glaube, das wird dem Film gerecht. Naja, es kommt Ende des Jahres.
Ja, es ist auf alle Fälle, das wollen wir mal ganz kurz zu sagen, ich war von der ersten Sekunde an wirklich drin in dieser Geschichte. Es ist wirklich sehr warmherzig erzählt. Es ist sehr emo. Für deine Verhältnisse ist das sehr emo. Und für deine Verhältnisse ist das auch, sag ich mal, sehr menschlich alles geworden. Wo du ja mit Menschen nicht so gut normalerweise kannst.
Sehr lustig.
Aber es liegt auch daran, dass da viele andere gute Leute mitgearbeitet haben, die dir wahrscheinlich auch mal den Weg in die, also ich muss sagen, er hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Es ist ein Film, den man schön so eingekuschelt, weil momentan, ich finde, wir leben, es ist so komisch, wir sind Mitte Juli, es ist arschkalt morgens, wenn man aufsteht und hier ist irgendwie keine, also ich weiß nicht, was mit dem Wetter los ist. Morgen soll es 35 Grad werden, gestern waren irgendwie 18 Grad und man sitzt auf dem Sofa, so habe ich ihn gesehen, schöne Wolldecke, hast auf dem Fernseher und guckt den so. Es ist eigentlich so ein Sonntagnachmittagsfilm, den man mit der ganzen Familie gucken kann.
Ja, genau. Es war auf jeden Fall lustig, dass alle Puppen dabei waren. Es haben alle Puppenspielerinnen und alle Puppenspieler von Hallo Spencer mitgemacht. Ganz viele von den Alten, also alle, die noch können und wollen. Oh, was ist es? Robert Skopin ruft dich an?
Robert Skopin ruft mich gerade mitten in der Sendung an.
Ja, geh mal ran. Sag ihm mal, er wird das verstehen.
Nein, da gehe ich jetzt.
Warum denn nicht?
Geh doch mal. Hallo Robert.
Wir sind...
Mir geht's sehr gut. Ich nehme gerade mit deinem lieben Kollegen Jan Böhmermann unseren Podcast auf.
Schöne Grüße.
Jetzt live in der Sendung. Liebe Grüße. Ich ruf dann mal zurück, ja? Später. Oder soll ich dich dazu schalten? Ich ruf zurück. Bis später. Tschüss.
Tschüss. Mensch, Robert Skopin. Ist er eigentlich immer noch der Chef von Radio 1? Ja,
das ist der Chef von Radio 1, von meinem Berliner Lieblingsradiosender, immer noch. Hat mich jetzt, der ruft jetzt also nie an, ganz ehrlich.
Warum ruft er an?
Ist das vielleicht das Zeichen hier mitten in der Sendung, dass wir zurückgehen wieder ins terroristische, heißt terroristische Radio?
Terroristische Radio.
Das terroristische Radio. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber da lassen wir mal die Fan. Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber witzig, dass ich mach mal mein Handy aus.
Also ausgerechnet jetzt Robert Skopin anruft. Also nein, ich will auch gar nicht so viel darüber erzählen. Es war auf jeden Fall eine ganz interessante Veranstaltung, weil man, es ist, also ich habe ja schon mal gesagt, Film ist total socializing und ich muss leider sagen, das Licht ist wirklich ganz ehrlich nicht meine große Stärke. Nicht Menschen, schon mag ich ganz gerne, eigentlich heimlich, das darf nur niemand öffentlich wissen, aber sich auf Veranstaltungen aufhalten und Säckchen trinken und Smalltalk halten, ist für mich eine große Belastung. Und ich musste wirklich, als ich zurückgekommen bin am Mittwoch und auch am Donnerstag noch, habe ich echt so ein kleines Tourloch-Feeling gehabt, weil ich so erschöpft war. Hat mir auch Timo Schierhorn, der Regisseur, der den Film hauptsächlich gestaltet hat mit Jutta Pohlmann, die hat die Kamera gemacht, hat auch gesagt, er war ganz kaputt. Und es waren ganz viele Leute da. Dirk von Lotso war da und Rainer Bock, der fantastische Hauptdarsteller. Jens Harzer und Marina Galitz spielen die Bösewichte. Die sind meine Lieblinge. Also neben dem Hauptdarsteller natürlich.
Wie heißen die beiden, die Bösewichte spielen? Wie heißt das?
Jens Harzer und Marina Galitz. Das ist ein echtes Ehepaar. Und die sind...
Habe ich mir schon fast gedacht bei den Szenen, die spielen, dass das ein echtes Ehepaar
ja,
ist.
Ja, also aber hast du denn die Vorlage erkannt? Weil ich will noch gar nicht so viel verraten, aber die Bösewichte gibt es eigentlich auch ein bisschen in echt.
Ja. Die hat man sich so... Also, lass uns das nicht verraten.
Nee,
das machen wir danach. Für mich ist Dirk von Lutz, einer der Gewinner dieses Films, weil es das erste Mal ist. Dirk und ich kennen uns ja sehr lange und ich weiß, dass er auch immer mal Lust gehabt hat, genau in diese Richtung zu gehen und auch manchmal mir gesagt hat, wenn ich irgendwas synchronisiert habe, ich bin jetzt neidisch, das würde ich auch gerne mal machen und ich finde, der hat das ganz toll gemacht. Ich finde, der hat einen ganz tollen Auftritt in des Films. Der Film wird in dem Augenblick, wo Dirk auftritt, etwas skurriler, sagen wir mal so, oder dreht ein bisschen ab, aber in eine schöne Richtung. Und ich finde wirklich, dass er das ganz, ganz toll spielt und auch seine Performance, weiteres darf ich jetzt nicht erzählen, mit den Quietschboys, so das reicht jetzt, glaube ich, darf ich noch sagen, ist wirklich ganz toll.
Alleine Dirk von Lotso mit den Quietschboys zusammen, ist irgendwie, naja, der Film hat auf jeden Fall ein herausforderndes Tempo, das ist, es gibt keine großen Special Effects, das ist aber alles einigermaßen dogmatisch, weil der Film
natürlich. Das finde ich aber gerade schön, dass das so ist. Ich finde es schön, dass man nicht versucht hat, da jetzt irgendwie so pro Minute irgendwie 10 Schnitte oder noch mehr reinzubringen, um wirklich zu zeigen, was das, um da irgendwie was voranzutreiben, sondern du lehnst dich zurück und fällst in diese alte Hallo Spencer Welt. Und eine Sache darf ich ja mal kurz fragen, ist das echte Mic-Mac, wo das dann gedreht wurde? Nein, alles?
Also, nee, ne? Vielleicht erzähle ich kurz zu der Geschichte. Wir haben Winfried und Tim Wolf und ich, wir haben Winfried kennengelernt, also den Macher von Hallo Spencer. Und fanden das ganz spannend, weil er kam mit den Puppen an und wir dachten so, ach krass, die gibt's ja alle noch. Und dann hat er davon erzählt, wie er im Hotel von den Leuten im Fahrstuhl begrüßt wurde, dass alle irgendwie, ah, Poldi, unglaublich und so. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was macht er denn jetzt eigentlich? Und hat er davon erzählt, dass diese ganzen Kulissen und alles von Hallo Spencer noch da ist. Und zwar eingelagert im Micmac in Moosburg. Das Micmac Moosburg.
Moosburg.
Das ist der Ort, Frau Olli Schulz, ja, kann man ruhig sagen, seine Unschuld verloren.
Nee, mal jetzt auch Hand aufs Herz, ich war in meinem ganzen Leben früher dreimal im Mic-Mac Mausburg. Das war schon damals scheiße, Mann. Ich meine Welt, Großraumdiskurs. Aber ich bin damals, ich glaube, ich bin sogar mit Schweizern, mit meinem Kumpel, nee, ich weiß, mit wem bin ich denn da gewesen? Mit Eggers war ich einmal da. Geil, früher hat man sich nur nach Nachnamen angeredet. Mit Schweizer, mit Eggers, mit wem war man so unterwegs? Aber ich war dreimal da und beim dritten Mal hat irgendeiner von uns so doll gekotzt, dass wir die Party abbrechen mussten. Und ich habe auch gemerkt, dass Großraumdisco nicht meine Welt war. Und auf alle Fälle, es war eine im Vorort von Hamburg eine legendäre Großraumdisco, das Mic-Mac Mausburg, haben überall Werbung gemacht, genau. Die hatten überall Plakate. Das war der Laden, wo man hingegangen ist. Und es hieß, dass Dieter Bohlen damals auch immer zum Weiber aufreißen. Sorry, wenn ich das so sage, also lapidar, aber so hat man damals geredet, dass Dieter Bohlen da immer irgendwo hingefahren ist, um dann irgendwie Leute, also was klar zu machen.
Genau so eine Disco ist das, mit einem Schießstand in der Disco ein. Also man konnte da auch schießen.
Das konnte tanzen, saufen.
Luftgewehrstand. Und schießen konnte man da im Mic-Mac in Mausburg. Und da waren tatsächlich alle Kulissen, alle Puppen, alle GEMA-Meldungen, alle Drehbücher, das ganze Lebenswerk von Winfried Debertin eingelagert und es wurde andauernd eingebrochen. Es hat gebrannt, es gab da eine weirde Einliegerwohnung, die irgendwie verlassen war und es roch alles ein bisschen nach Marderscheiße. Und dann sind wir da mit einer kleinen Gruppe hingefahren und konnten das nicht fassen, weil ich stand quasi vor Kasis Baumhaus und dachte so, das ist hier... Hier rottet meine Kindheit vor sich hin und dann kam einmal die Woche so ein Lieferwagen vom Norddeutschen Rundfunk an und hat Winfried Debertin die alten Sendebänder, weil die Lagerfristen beim NDR ausgelaufen sind, die alten Sendebänder von Hallo Spencer in einem Format, was man gar nicht mehr abspielen konnte, vor die Tür gekippt und er hat das da quasi mit Spanngurten in Nepis Schloss reingespannt. Also das ist der Pilz von Kasi, der Bauwagen, der Speisewagen von Mona und der Speisewagen von Lulu und Elvis und das Hausboot von Mona und Lisa. Genauso wie die Vulkanwelt von Poldi, alles rottete vor sich hin und zwar schon ganz viele Jahre. Und das Mic-Mac Mausburg sollte abgerissen werden, weil da eine Wohnanlage und ein Altenheim hingebaut werden sollte. Und das war im Grunde genommen ist die Geschichte. Hat sich die Geschichte quasi vor unsere Füße geworfen und hat gesagt, nimm mich und wenn du mich nicht nimmst, dann ist das hier alles vorbei. Und das ist, das war wirklich so. Und ich glaube, dann hat Winfried gesagt, er hat noch Kontakt zu den alten Spielerinnen und Spielern. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und haben dann Timo mit an Bord geholt, der quasi der Deichkind Hausartist, der die ganzen Deichkind-Videos...
Der Regisseur des Films, oder was?
Timo Schion ist der Regisseur des Films und der hat alle Deichkind-Videos gemacht, seit ganz vielen Jahren macht er das.
Das würde man jetzt nicht erkennen, wenn man den Film sieht und die Deichkind-Videos. Es ist natürlich wirklich eine... Und das finde ich halt schön. Es ist eine sehr schöne Geschwindigkeit, ne? Es ist relativ ruhig.
Genau, und es ist aber auch ein bisschen bizarr und angemessen. Und dann hat Rainer Bock sich tatsächlich als Hauptdarsteller, das war auch unser Wunschkandidat, und hat dann die fiktionalisierte Version von Winfried Debertin gespielt. Und das Lustige war dann, das hatten wir einfach so Drehtage, wo Rainer Bock und Winfried Debertin am Set gemeinsam standen. Und der eine spielte den anderen und das hat sich so gegenseitig befruchtet. Und das, das ist auf jeden Fall.
Wenn der Film rauskommt, wird es hier bestimmt noch mal einen Punkt geben, an dem wir darüber reden werden. Was mich interessiert hat, ist dann noch mal die Premiere wie viele Leute waren im Kino? Wurde geklatscht? Ist es ein komisches Gefühl für dich
gewesen? Ja, es war ganz komisch. Also es war ganz, ganz merkwürdig, weil ich ja gar nicht weiß, ob die Leute das genauso nachvollziehen können und genauso Gefühle entwickeln zu der Geschichte und zu diesem Stoff, wie alle Leute, die daran beteiligt waren, ob sich das vermittelt. Das ist jetzt ja keine lustige Gesellschaftsbeobachtungskomödie, sondern es ist ist aber auch kein Nostalgiefilm im Sinne von, wir bringen Hallo Spencer wirklich zurück, weil das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass man erstmal erzählen muss, was überhaupt mit Hallo Spencer passiert ist, bevor man ihn zurückbringen kann. Und dann war das wirklich sehr, ich war sehr aufgeregt, alle waren sehr aufgeregt. Es war ganz bizarr, weil viele alte Leute mit Puppen durchs Kino gelaufen sind, die auch in ihren alten Stimmen gesprochen haben. Also Achim Hall, das ist der den Wolf Bosch spielt, das ist das ist quasi der immer Spencer gemacht hat. Also das ist auch der
das
immer...
Das ist witzig, der spielt auch nur eine reale Rolle in dem Film.
Genau. Ne?
Also der spielt, und spricht ja auch den Spencer und spielt, also er hat sozusagen eine Doppelrolle.
Genau, also der Achim Hall ist der Mann, der Spencer seine Stimme leiht und immer schon, und der ist, ich glaube, jetzt 80 geworden.
Der wirkt aber relativ stabil, finde ich, in seiner ganzen Art, wie der seine ganze Performance.
Ja, ist cool. Ein ziemlich stabiler Typ, auch natürlich skurril, und über Puppenspielerinnen und Puppenspieler, das ist nochmal ein ganz eigenes Menschengenre. Das sind schon spezielle Leute. Und das war lustig, weil bei der Premiere liefen diese Puppen überall rum, gemischt mit Journalistinnen und Leuten, die irgendwie das Glück hatten, eine Premierenkarte zu bekommen. Und das war eine ganz toll, erstmal ein tolles Kino, das Astor-Kino in München, sowieso ein wunderschönes Kino, ein riesiger Saal. Und dann sind wir am Ende alle auf die Bühne gelaufen. Ich war, hab dann als Gag quasi, hab die Rede, die es am Ende des Films gibt, von Rainer Bock, also von Jakob Sesam, die habe ich dann quasi vor der, bin ich auch nochmal auf der Bühne gestanden, habe die Rede von, also, hallo Spencer, der Film ist jetzt, ist endlich fertig. Ich habe quasi die Rede im Wortlaut gehalten, als kleinen Gag, als Klammer und so. Und habe dann dabei so ein bisschen nervös gespielt. Das hat, haben die Leute, glaube ich, ganz dann gutiert. Aber ich war hinterher, bin genauso schlau wie vorher. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man eine Masterarbeit abgegeben oder so. Oder ein Buch geschrieben, was aber noch keiner lesen kann. Das haben jetzt nur ein paar Leute gesehen. Und es gibt noch eine, oder gab noch eine Vorstellung gestern am Samstag.
Ich war ein bisschen angespannt, um mal kurz zu sagen. Ich war angespannt, als du mir erzählt hast, dass du einen Film drehst. Ich habe gedacht, das wird dann wieder so eine, wo dann jeder aus deiner Redaktion ein bisschen mitmachen darf, wie bei Meyer auf der Halle und so. Und dann war ich ganz froh, dass ich gesehen habe, dass die da alle nicht auftauchen.
Aber hast du denn gecheckt, dass ich einer von den Knickgummimännchen war? Hast du es gecheckt?
Am Ende, du meinst
nein, den Knick. Also, aber ich hoffe, also weißt du, frage ich dich jetzt mal, dass ich, es gibt ja zwei Leute, die in
Hallo Spencer.
Einer hat einen blauen Anzug an und einer hat einen orangen Anzug an.
Genau.
Und das Carsten,
ach so, der am Anfang
Carsten und ich, und du,
Carsten und ich sind die Knetmännchen.
Genau. Und der ganze Vorspann mit dem Wegschieben der Regale.
Ach Scheiße.
Und das mit dem Wegschieben der Regale und das ist eigentlich der Knetgummi. Wir haben fangen an mit dem Knetvorspann, aber in echt.
Nee, das habe ich nicht gerafft, ehrlich gesagt. Sorry.
Naja,
tut mir leid. Ich guck mir den Film an. Ich habe ja einen Link. Ey Leute, wenn ihr den Film schon sehen wollt, ne, schickt mir einfach eine E-Mail.
Alter,
wieso? Ey, lass doch ein bisschen
Hype. Das ist Wasserzeichen. Wasserzeichen. Wenn das andere Leute sehen, kriegst du einen Account gesperrt.
Ich muss mich mal ganz kurz bedanken wieder. Ich habe in den letzten Wochen so viele von unseren HörerInnen, so viele geile Links bekommen, so viel Kram, den ich gar nicht alles, weil wir eigentlich schon so gefühlt ein bisschen in einer Sommerpause sind. Es war wirklich ein langes Jahr. Es wurde viel gemacht. Ich war schon auf Tour. Du hast diesen Film gedreht. Wir machen hier zweimal die Woche die Sendung. Und ab und zu ist es halt so, dass man dann denkt, jetzt wäre eigentlich die Pause schon schön und ähnliches. Jetzt habe ich dir gestern Abend noch einen kleinen YouTube-Link geschickt.
Alter,
das
Psycho, Alter.
Ja, und ich musste so, ich fand es so lustig und ich möchte euch auch einen empfehlen. Bei YouTube einfach mal bitte eingeben, das kalte Buffet 1968 von Feinkost Schmidt in Paderborn. Das ist ein sogenannter Werbefilm, der darauf aufmerksam machen soll, wie Feinkost Schmidt damals performt hat mit den kalten Platten.
Sollen wir mal einmal kurz, ich kann's mal abspielen, da können wir mal gemeinsam reinhören, wenn du möchtest.
Es ist so lustig, finde ich.
Ich mach's aber ganz kurz an, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Ich habe gestern mich mehrmals im Bett übergeben, als ich das Video.
Ich auch. Mir wurde richtig schlecht, als ich das gesehen habe.
Und da siehst du mal, und diese ganzen Oberarme, jetzt geht's los. Kannst du was hören? Hörst du was?
Nein, noch höre ich nichts.
Jetzt geht's
aber lass mal laufen.
Es beginnt mit so einer Melodie. Das kalte Buffet von 1968 von Feinkost Schmidt Paderborn. Das Ganze ist ein Fernsehbeitrag, glaube ich. Der dauert 15 Minuten lang. Und es handelt sich um das Anfertigen eines 60er-Jahre-Buffets.
Das kalte Buffet, ein Luxus oder ein Traum? Wir wollen Ihnen mit diesem Film Anregungen und Tipps geben, wie man aus einer gewöhnlichen Ware eine Zauberei machen kann.
Mhm. Die Musik,
ja. Aus Pumpernickelscheiben, bestrichen mit Edammer, Emmentaler und Chester, lässt sich allerlei Schnickschnack herstellen,
ja,
der sich besonders als Cocktailhappen eignet.
Aha.
Ist das nicht der Sprecher vom siebten Sinn?
Ein ausgestochener Käsering mit durchgesteckten Salzletten, Käserauten mit aufgelegter Salzbrezel, einer gerösteten Mandel oder Olivenringe sind ganz leicht zu fertigen.
Ah ja. Schön. Und so weiter und so weiter. Ich will das nicht überstrapazieren.
Aber es ist wirklich das alte Deutschland, aber es ist so lustig
und eklig. Unglaublich, wie die diesen ausgekratzten Hummer mit irgendeinem Orangenschaum ausfüllen, Alter.
Es wird das Allerschlimmste. Am Allerschlimmsten ist lebende Hummer. Dann werden halt lebende Hummer da gebracht in so einer Schale. Die sind wahrscheinlich schon halb tot in vor Angst und vor allem und dehydriert. Und dann werden die halt noch, das fand ich schon immer pervers, dass diese Tiere lebend gekocht werden. Aber momentan ist es ja sowieso wieder, wenn wir gerade die Nachrichten lesen und von diesem neuen Virus hören, was aufgrund von Massentierhaltung einfach gerade wieder entsteht. Massentierhaltung, habe ich gestern Abend vom Fernseher zu mir selber gesagt, wird uns alle nochmal umbringen, wenn es so weitergeht. Es Christian Drosten schart schon wieder mit den Hufen. In Texas ist, glaube ich, Texas ist das neue Wuhan, habe ich gelesen. Dort ist ein neuer Virus entstanden, der bis jetzt noch nicht rübergeschwappt ist. Heute am 7. Juli 2024 gibt es, glaube ich, noch keine Nachrichten darüber. Mhm. Aber das alles ist resultiert aufgrund von Massentierhaltung. Ich habe in den letzten 2 Jahren, Jan, jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn war und ein Schweinetransporter oder ein Putentransporter war, da mein Handy rausgeholt und das gefilmt und wollte daraus eine Collage machen, und um irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Andererseits denke ich dann auch immer, jetzt kommt der nächste Promi, der aufmerksam machen will über Massentierhaltung und sich selber auf die Schulter klopft. Dabei ist da ab und zu ja nochmal Fleisch. Allerdings versuche ich, wie gesagt, da haben wir schon lange drüber geredet, das so zu vermeiden. Aber Massentierhaltung ist echt das Schlimmste. Und diese Transporter, die ziehen mich so runter. Wie bin ich jetzt da gerade drauf gekommen? Über das kalte Buffet.
Man sieht diese fleischigen Arme der Fleischerei, Fachverkäuferinnen und Buffet-Chefinnen oder Leiter kaltes Buffet. Eine Fleischerei-Fachverkäuferin, die geclaimed wurde als Leiter kaltes Buffet. Und du siehst diese älteren Damen, von denen du genau weißt, ihr, die hier gerade diese schönen Platten macht, ihr seid schuld gewesen an Hitler und an Nazi-Deutschland. Und dann versuchen sie das mit diesen Platten irgendwie so wieder wettzumachen. Und es sieht wirklich so scheiße aus alles. Und man kann verstehen, genau, warum die Leute damals in den Linksextremismus getrieben wurden, wenn man diese kalten Platten
absolut sieht, ey, und gesagt, Alter. Also es ist einfach, sieht alles so fies aus. Und am Ende kommt dann aber tatsächlich ein Lied. Es ist übrigens kein Fernsehbeitrag, sondern es war ein sogenannter produzierter Informationsbeitrag. Von Feinkost Schmidt. Am Ende singt dann noch Reinhard May sein Lied über die Schlachtplatte, was irgendwie sehr, sehr, sehr gut reinpasst, finde ich. Über den Krieg am Buffet.
Die heiße Schlacht am kalten Buffet. Komm, machen wir direkt auf die Fidi und Bumsi Playlist.
Absolut.
Reinhard May, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Und nochmal eine kurze Abschlussgeschichte zum Filmfest. Es gab danach nur so harte Brezel. Und dann hat irgendwie Marina hat gesagt, komm, wir gehen jetzt noch was essen, ist doch jetzt egal. Und dann hat Marina Galitsch, weil die ist natürlich Schauspielerin und die war in München mit ihrem Mann Jens und die haben gemeinsam, kennen die Stadt und sind irgendwie, wissen, wo man hingeht. Und dann haben die einen Tisch reserviert, spontan, in der Osteria Italiana. Und weißt du, was die Osteria Italiana ist in der Schellingstraße?
Nee.
Hitlers Lieblingsitaliener.
Wirklich.
Und zwar ist der Laden von 1890, das heißt, du sitzt in den Räumen, die wirklich unverändert sind.
Aber die Inhaber haben sich geändert, ne?
Die Inhaber haben sich geändert, die anderen wurden, glaube ich, in Landsberg am Lech gehängt, 1946. Mhm. Aber nein, es ist eine italienische Familie. Ich glaube, die ersten, als Hitler da saß, war das auch eine Osteria Italiana. Es hieß auch genau so. Der Laden ist unverändert. Die ganze Einrichtung ist wirklich von 1890, inklusive der Malereien und so. Das macht es ein bisschen gruselig. Ein fantastischer Italiener. Und es ist ohnehin eine Straße mit so 3 Restaurants nebeneinander, wo in der Zwischenkriegszeit wirklich das wilde, aufgewühlte, im Aufbruch, im schlechtesten Sinne, befindliche Deutschland saß. Es gibt nämlich einen Wikipedia-Artikel. Oskar Maria Graf hat sich quasi immer beschwert darüber, dass am Nebentisch beziehungsweise in den Nachbarlokalen Hitler wieder so laut redet. Und in der Osteria Italiana hat laut Wikipedia-Eintrag zumindest Adolf Hitler seine britische Verehrerin Unity Mitford kennengelernt, 1935. Da war er schon Führer und hat immer noch gern gegessen. Und da saßen wir dann in diesem Lokal und haben den Abend ausklingen lassen. Das war irgendwie ganz passend und irgendwie auch ein bisschen skurril und spooky und merkwürdig, dass es sowas in München gibt. Ohnehin hatte ich in München den Eindruck, dass man die Gebäude, die in München rumstehen, ruhig mal zu Wort kommen lassen sollte, weil die haben echt viel Scheiße gesehen.
Die haben viel zu erzählen, das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich auch.
Ich weiß noch, wie ich mal in der Musikhochschule war. Das ist das ehemalige Braune Haus am Königsplatz in München, also die ehemalige NSDAP-Zentrale. Und da habe ich so eine Führung mal bekommen. Und da wurden mir so in Hinterzimmern und irgendwie in irgendwelchen Abstellzimmern, ja, und das hier ist die Badewanne von Adolf Hitler, die hier steht. Der steht wohl noch immer noch aus der Privatwohnung von Hitler im Keller irgendwo versteckt, die Badewanne von Adolf Hitler, in der damals fotografiert wurde. Badewanne Hitler, Foto. Es gibt ein Foto von einer, und zwar ist es Lee Miller. Die berühmte Fotografin Lee Miller, die am Ende dann ein Foto gemacht hat, das kennst du bestimmt auch. Lee Miller in Hitlers Badewanne. Und diese Badewanne ist ausgebaut worden aus Hitlers Privatwohnung in München, in der Lee Miller sich hat fotografieren lassen. Die befindet sich irgendwo im ehemaligen braunen Haus in irgendwelchen Kellergewölben. Und dann fährst du über den Königsplatz und denkst, und hier war die große Bücherverbrennung, und jedes Haus müsste eigentlich, die Häuser müsste eigentlich mal sprechen. Die sagen aber
nichts. Ja, die Häuser müssen sprechen. Allerdings müssen die Häuser manchmal gar nicht sprechen, wenn ich jetzt auch gleich noch ein unangenehmes Thema zu sprechen
habe. Endlich mal ein unangenehmes Thema. Worum geht's? Fußpilz, Nagelpilz, Hautkrebs?
Nee, geht's nicht. Es geht eigentlich darum, dass ich gestern im Baumarkt war und ich sag's gleich, ich war im östlichen Teil der Berliner Republik.
Aha.
Und die Schiebetür geht auf und mit völliger Selbstverständlichkeit kommen mir drei Männer in meinem Alter entgegen mit Nazi-Shirts und der eine hat ein Shirt an mit so einem Adler drauf und oben steht Preuße im Herzen, Deutscher in der Seele. Mhm. Der andere hatte noch so ein Shirt an und die rennen so durch den Baumarkt in ich sag jetzt nicht den Ort und sonst was, weil ich will da nochmal wieder hin zu dem Baumarkt. Shakern so rum mit der Verkäuferin. Es ist alles so witzig, kultig. Die tragen da ihre Shirts mit einem Stolz, mit einer Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich noch getrieben oder irgendwie bestätigt momentan durch die Europawahl der AfD und dem Erfolg, sage ich mal, in ihren Augen der AfD. Und laufen einfach mit einer Selbstverständlichkeit da durch die Gegend mit diesen Shirts. Und ich gucke die so an und denke auch so, was machst du jetzt? Laberst du die voll? Machst du natürlich nicht. Ich stand da alleine. Manchmal habe ich auch noch ein Kind dabei oder sonst was. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, stößt mir so übel auf, was manchmal Leute mit einem patriotischen oder mit einem rechten Gesinnungsgedanken mit einer Selbstverständlichkeit durch so einen Baumarkt gehen oder durch die Gegend denken und denken, sie sind jetzt irgendwie Gewinner, weil da sind sie keine Gewinner, sie sind einfach die größten Verlierer, die sich an dem letzten Strang festhalten, den es gibt, nämlich Nationalstolz. Das wissen wir auch alle, haben wir oft genug drüber geredet. Aber ganz ehrlich, manchmal bin ich ja kurz davor zu eskalieren, die anzuschreien oder sonst was und ich weiß, dann sind alle gegen einen. Man ist ja auch manchmal dann doch ganz klassisch, sorry, wenn ich das so sage, ich weiß das, ich werde jetzt nicht alle Ostdeutschen über einen Kamm scheren, aber manchmal bist du dann der dumme Wessi, der dann da irgendwie steht. Also das Gefühl habe ich manchmal,
du verstehst das als Wessi nicht, dass wir im Osten
das nicht. Und manchmal habe ich dann wirklich das Gefühl, auch so, wenn ich dann irgendwo hingehe, da, die riechen das auch sofort. Und ich rede jetzt nicht von allen oder sonst was, sondern von einem ganz bestimmten Schlag Ostmenschen, die sich jetzt natürlich alle zusammentun und sagen, ja, jetzt zeigen wir es denen mal, die ganzen Wichser und so. Jetzt kommt die AfD hier mal an die Macht und so. Und dann wird dann halt irgendwie mit der rumgeschägert mit der Verkäuferin, mit der halstätowierten Verkäuferin und sagt, hier, komm Mädel, hier, und stehen da so rum. Und wenn man mal eine Frage hat, ist man irgendwie der Arsch. Ich weiß, das ist jetzt alles überspitzt, wie ich das erzähle, aber es hat mir echt sauer aufgestoßen, dass diese Wichser momentan mit einer Selbstverständlichkeit verfassungsfeindlichen Scheiß durch die Gegend tragen und ich das auch noch irgendwie ertragen muss. Und das kotzt mich auch an, dass es so lange drumherum geredet wurde. Vor ein paar Tagen hat ein türkischer Spieler den Wolfsgruß, aber diesen für den Grauen Wölfen diesen Gruß gemacht. Da hat wurde erstmal 2-3 Tage, der Typ gehört sofort irgendwie
gesperrt. Alter, für uns zwar für die ganze Europa, was soll der Scheiß, Alter?
Und
die ganze EM,
und da muss man gar nicht drum reden. Das ist genauso, als wenn jemand einen Hitlergruß machen würde oder sonst irgendeine Scheiße. Und dass der überhaupt so lange, in Italien war das so, dass bei Lazio Rom dieser eine Spieler jahrelang einfach einen Hitlergruß gemacht oder so einen Faschistengruß gemacht hat. Und das stößt mir einfach so sauer dann auf in dem Augenblick, dass diese Penner einfach denken, das ist also einfach irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit wirklich das durch die Gegend tragen. Und ich wollte jetzt auch gar nicht drauf kommen, aber es liegt mir irgendwie so schwer auf dem Magen und ich habe einfach keinen Bock, so eine Wichser zu sehen. Und dass die das einfach können und dass denen keiner einen Riegel vorschiebt, weil so eine Shirts, die gehören nicht in die... Ja, wirklich, ist so. Aber
dazu eine kurze juristischer Einwurf meinerseits als Hobbyjurist. Vor kurzem ging vor dem Oberlandesgericht in Hamm ein Verfahren zu Ende mit einem Urteil. Da hat sich beim G7-Gipfel im November 2022 in Münster ein Nazi, er dribbelt das deutsche Rechtssystem aus, indem er den Hitlergruß zeigt, aber jetzt kommt's, mit links. Weil er hat gedacht, das sei nicht strafbar. Also er ist
witzig.
Er ist dann durch mehrere Instanzen gegangen. Also der ist auch noch ein Bremer. Guck mal, ein 51-jähriger Mann aus Bremen ist zum G7-Gipfel nach Münster angereist im November 2022 und hat eine Reichsflagge sich an die Brust geheftet und mit dem linken Arm zweimal den Hitlergruß gezeigt. Er wollte damit Demonstrierende aus dem linken Spektrum provozieren. Und er ging davon aus, dass wenn der Hitlergruß mit links gemacht wird, mit einer Reichsflagge auf der Brust, dass das dann nicht strafbar ist. Er hat dann auch noch, ich glaube, in 2 Instanzen dagegen geklagt. This is Germany. Die Revision ist abgelehnt. Jetzt kann er sich noch vom Bundesverfassungsgericht beschweren. Ich bin gespannt, ob der Nazi da diese demokratischen rechtsstaatlichen Instrumente nochmal strapazieren möchte mit seiner Rechtsauffassung. Und bleibe da für euch weiter am Ball. Also Hitlergruß mit links, Leute. Auch strafbar.
Auch scheiße. Erstmal auch scheiße, auch strafbar. Und dann immer diese, ja, geh nochmal vor Gericht. Das will ich jetzt immer genau wissen. Als wenn es nichts Besseres gibt als so eine Scheiße. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ganz kurz auch was Schönes noch erzählen, Jan.
Endlich mal was Schönes.
wir brauchen auch, ich brauche gleich noch einen zweiten Kaffee. Du hast darauf bestanden, dass wir heute ganz früh am Morgen.
Ja, weil, ich möchte nicht, dass wir vor dem Spiel Deutschland gegen Spanien aufzeichnen. Das ist jetzt offensichtlich, habt ihr es ja, die Fans werden wissen, wir sind vor dem Spiel. Ich möchte nicht in diese nationale Trauer oder die nationale Euphorie verfallen, die ja, dann ab morgen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, seit Samstag herrscht. Alles, was an Gefühlen ausgelöst wird durch Nationalmannschaftsspiele, ist mit Vorsicht zu genießen, sag ich
ja,
mal so.
Wie gesagt, also ich freue mich auf das Spiel, ich gucke das gerne, aber ich muss in keinen Euphoriestrudel mit reintauchen. Ich war letzte Woche, und ich erzähle es jetzt, ohne dass es für die Rubrik
ist. Ist das die schöne Geschichte jetzt?
Jetzt komme ich schon, ich war bei Judas Priest, Jan.
Und hab ich wieder gesehen bei deinen Insta-Story?
Ja, ich habe ein Video gemacht. Ich war bei Judas Priest, Rob Halford, der letzte große Metal-Sänger, nicht der letzte große, aber der große, 70 Jahre inzwischen alt. Seine Biografie ist unbedingt zu lesen, finde ich. Einer der ersten, die sich geoutet haben in der Metal-Szene, dass er schwul ist, in den 80er Jahren extrem, glaube ich, auch darunter gelitten hat, aber irgendwann ziemlich, also mit seiner Band darüber schon geredet hat und auch erzählt, dass er auch irgendwie eine gute Zeit hatte in Amerika, als er da hingezogen ist. Sehr früh, also erzählt von seiner Drogensucht, sehr freimütig, ist ein ganz toller Typ. Hat, glaube ich, mit Lady Gaga auch, es gibt ein ganz tolles Foto von den beiden. Lady Gaga findet den auch toll, jeder findet Rob Halford toll. Ist einfach ein super Sänger und der singt einfach immer noch, also kann hohe Töne treffen. Ist einfach ein Wunder, was der auf der Bühne noch hinkriegt mit 17 Jahren. Und
70,
die 70. Band, 70, hab ich ja, doch gesagt.
17.
Nee, 70 meine ich. Entschuldigung, ich habe auch neulich gesagt, Fred Fesel, der heißt natürlich Fredel Fesel, nicht Fred Fesel. Manchmal ist das hier, also in meinem Gedanken spreche ich alles richtig aus, aber mein Mund tut das einfach nicht. Und ich sag dir eins, Judas Priest waren an dem Abend mehr Metal als ThyssenKrupp. Ganz ehrlich, die haben auf der Bühne so abgerockt, es war so krass, die sind so abgegangen. Und es war ein richtig, richtig geiles Konzert. Ich war mit Sascha Gerstner von Halloween da und mit Martin von meiner Plattenfirma. Und wir haben wirklich einen tollen Abend gehabt. Und dann hatten wir Backstage-Pässe. Jan. Mhm. Und vor dem Konzert kamen Leute zu mir, die mich erkannt haben und mir ein Foto machen wollten. Und eine Sache habe ich mir schon vor längerem abgewöhnt. Wenn ich auf einem Konzert bin von irgendjemand, egal ob es ein großer Künstler ist oder ein kleiner, ich mache keine Fotos von mir, weil ich bin auch nur Gast. Ich finde es peinlich, auf einem Konzert von anderen KünstlerInnen Fotos zu machen mit Leuten. Ich finde, du bist da genauso Gast und das macht man einfach
nicht. Ey, hast du es mitbekommen, dass bei der EM jetzt sie anfangen, angepisst zu sein, dass so viele InfluencerInnen irgendwie umsonst Karten bekommen und sich andauernd selber filmen, das Spielfilm, das online reinstellen, sich aber gar nicht dafür interessieren, sondern sich nur produzieren wollen, dass sie bei einem geilen Spiel sind.
Ja, das nervt mich auch total. Anstatt mir überall diese Influencer-Tickets zu geben, weil ich bleib bis zum Ende da. Ich kann es dir sagen, ich wurde ja auch eingeladen zu einem Spiel, hab mich mega gefreut, hab nur eine kleine Insta-Story gemacht, hab hier drüber geredet. Aber da waren auch andere Leute, die von der Firma eingeladen worden sind und die sind einfach während der zweiten Halbzeit gegangen. Mhm. Und ich finde, wenn du da schon die Tickets kriegst und so, dann bist du A, entweder wirklich begeisterter Fußballfan oder du sagst auch, ey Leute, sorry, aber Fußball ist nicht mein Ding, gibt es mal einen anderen Influencer, das interessiert mich nicht. Finde ich auch scheiße denn, dass Leute, ich find's auch einfach gemein, dass Leute, die sich nicht dafür interessieren oder begeistern, dass die dahin dürfen. Das ist einfach echt scheiße. Das
muss
ist
man auch noch eine Kontrolle. Man muss so Fragen beantworten, wie beim bei der Einbürgerung. Muss man auch so weirde, so ein Quiz beantworten, ob man ein guter Deutscher ist. So ein bisschen wie eine Führerscheinprüfung. Nur richtig dumm, Alter. Als würde irgendein fucking Deutscher, der in das Land mit dem Pass reingeboren ist und von Natur aus Deutsch oder Deutscher ist, von Natur aus in Anführungsstrichen, also einfach hier sich das nicht aussuchen kann, als würden die irgendwelche Fragen jemals in ihrem Leben sich beantworten. Man müsste mal diesen Staatsbürgerschaftstest, den man bei der Einbürgerung machen muss, den müsste man mal allen Leuten zur Verfügung stellen. Einfach mal zusammen mit der Volkszählung oder sowas. Jetzt wird mal kurz durchgezählt und wer den Test nicht besteht, der muss einfach dann österreichischen Pass zur Strafe oder sowas bekommen. Ich glaube, es würden viele gar nicht hinbekommen. Sorry, anderes Thema. Wolltest du eine Pause machen jetzt gerade?
Ich wollte noch weiter erzählen. Ja. Dann waren wir Backstage, ne? Judas Priest war vorbei. Und dann habe ich gedacht, oh, ein Foto mit Rob Halford, das wär's nochmal, ne? Vielleicht gleich noch, spricht er noch Metal am Mittwoch was ein.
Und
dann stehen wir da und auf einmal kommt Rob Halford aus dem Backstage-Raum. Splitterfaser nackt, komplett nackt und rennt rüber zur Dusche, einmal über den Gang. Der Security guckt auch, wir gucken alle, wir stehen da, denken, das gibt's gar nicht, der Metal-Gott, Splitterfaser nackt. Aber Rob Halford hat sich freigespielt, der ist 70 Jahre, der hat alles erlebt und rennt da kurz dann nackt rüber. Und dann warten wir noch länger, echt Fanboy-Moment. Und auch ich, der gerne mal Leuten sagt, ich habe jetzt keine Lust auf ein Foto, muss das akzeptieren. Ich habe dann Rob Halford fragen lassen, weil ich mich selber nicht getraut habe, Martin. Und der ist zu ihm gegangen und meinte, hier, Friend Ollie wants to make make a picture with you. Also nicht, als er nackt war, schon wieder angezogen. Und Rob Halford sagt, nee, er ist nicht mehr in seiner Metal-Uniform. Er ist jetzt im Privatlook. Er möchte bitte keine Fotos mehr machen. Oh. Und dann muss auch ich, und dann bin auch ich einfach wieder Fan. Und so, und weißt du was? Es ist überhaupt nicht schlimm, weil man muss es akzeptieren. Man muss akzeptieren, dass Leute einfach mal kein Foto wollen. Und die, die sagen, ey, der ist uncool geworden, weil er kein Foto ist, die raffen einfach nicht, dass man ein ganz normaler Mensch ist. Und manchen Augenblicken hat man da einfach keinen Bock drauf. Vor allem, wenn man privat unterwegs ist oder auf einem Konzert von anderen Leuten, will man sich nicht noch produzieren und findet das unangenehm. Allerdings hat Sascha Fotos gemacht mit Fans bei Judas Priest, weil da waren auch so Leute aus Mexiko und Sascha ist für Halloween große Band, vor allem in Südamerika, und so Leute freuen sich tierisch, wenn sie den sehen. Und der ist auch 2,35 Meter groß und er ragt über alle hinaus und hat dann natürlich Fotos machen müssen mit Metal-Leuten. Es war ein ganz toller Abend. Judas Priest habe ich, glaube ich, schon special gemacht, werde ich nicht so viel zu erzählen. Ich würde dich jetzt ganz kurz, bevor wir in die Pause gehen und ich noch ein bisschen Musik auf die Liste, fragen, welcher 80er-Song da ist. Ich zitiere jetzt eine Textzeile und du musst sagen, welcher Song ist das? I met a strange lady, she made me nervous, she took me in.
Englishman in New York.
Nein.
I met a strange lady, she made me nervous, she smiled, I come from a land down under.
Genau, richtig.
Down Under, ja.
Down Under von der Band Man at Work. Der Sänger macht seit vielen Jahren, ich liebe das Lied immer noch. Es gibt eine Akustikversion von Colin Hay, dem Sänger von Man at Work, der immer noch auf Tour ist. Irgendjemand hat mal gesagt, er ist der Troubadour seines Herzens. Und ich kann das auch nur sagen.
Ey, kannst du mal ganz kurz appreciaten, wie ich gerade I'm an Englishman in New York verwechselt habe mit I come from a land down under, dass ich quasi über den Text I'm an Englishman in New York, also die Geschichte von einem Mann, der in New York ist, aber aus England kommt, verwechselt habe, I come from a land down under. Das ist also die Geschichte, ich habe das
gar nicht
über
so schlecht.
Gar nicht so schlecht, oder?
Die Assoziationskette, gar nicht so schlecht. Colin Hay, haben wir schon ein paar Lieder raufgepackt, aber die Version von seinem großen Welthit, von dem er wahrscheinlich immer noch lebt, Down Under, packen wir auf die Liste. Colin Hay, Akustikversion, Down Under und Overkill, das kennen doch viele Leute von Scrubs, das ist die Serie, mit der Colin Hay nochmal so, sag ich mal, Aufwind bekommen hat, weil er da öfter aufgetaucht ist. Overkill, auch in der Akustikversion von Colin Hay, findet man beides auf Spotify. Sowieso ganz toller Sänger, die Stimme von dem, seit meiner Kindheit liebe ich den. Den packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste. Außerdem hat mir jemand geschrieben, dass wir uns letztes oder vor 2 Jahren mal über Nylon-Gitarren unterhalten haben. Manchmal
was war das für ein Gespräch?
Keine Ahnung. Weil eine Frau hat mir eine Nylon-Gitarre geschenkt, die ich übrigens immer noch besitze.
Aus ganz Nylon? Oder nur die Saiten aus Nylon?
Nur die Saiten aus Nylon. Und ich wollte immer eine Nylon-Gitarre haben, weil ich habe direkt mit Stahlsaiten angefangen zu spielen. Diese Gitarre gehörte mal Pat Metheny, diesen Jazz-Gitarristen. Und ich habe die Gitarre jetzt zu Hause. Nur sie sieht aus, ich habe auch mal gegoogelt, sie ist weder besonders teuer, die Gitarre, sie ist einfach eine schöne Gitarre. Und es steht auch nirgendwo Pat Metheny drauf. Es kann niemand verbriefen, dass die wirklich, die kann mir auch Quatsch erzählt haben, aber ich glaube, sie hat mir keinen Quatsch erzählt. Sie wirkte sehr vertrauensvoll und hat mir diese Gitarre geschenkt, die ich jetzt habe. Und irgendwie habe ich dann hier was wohl in der Sendung erzählt und mit jemandem dann länger mal über Nylon-Gitarren hin und her geschrieben. Der macht jetzt Musik. Gestern Abend habe ich es mir angehört und ich fand es irgendwie schön, das Lied. June, ich glaube, es ist ein Sample von seinem Vater drin. Dawning heißt der Song. D-A-W, also Dawning, D-A-W-N-I-N-G. June, J-U-H-N. Das ist sein allererstes Lied. Er hat 11 Hörer auf Spotify und irgendwie fand ich so schön. Und jetzt noch was Persönliches. Ich habe letzte Woche meiner Tochter die White Stripes näher gebracht und sie kannte die nicht. Sie kennt natürlich das Lied Seven Nation Army und sie findet einfach, wie cool ist denn die Drummerin Meg White und Jack White, die beiden einzigen Mitglieder der Band, wo man jahrelang am Anfang einfach nicht wusste, sind die ein Paar, sind die Geschwister, in welchem Zusammenhang stehen die? Alles immer in Schwarz und Weiß gehalten oder in Schwarz und Rot, die ganzen Cover von denen. Und für meine Tochter hat sich ein neuer musikalischer Kosmos eröffnet. Sie meinte, ey, die spielt so cool Schlagzeug, wie cool ist Meg White eigentlich? Was macht die? Ich glaube, der geht's leider nicht gut. Die hat sich zurückgezogen komplett. Es gibt diese wunderschöne, traurige Aufnahme, wo Jack White am Klavier ihr was vorspielt und sie einfach hemmungslos anfängt zu weinen und sich an seine Schulter drückt. Und das war, glaube ich, die letzte Tour, die beiden gemeinsam gemacht haben. Jack White, auch ein schwieriger Charakter, aber interessanter, genialer Musiker, macht Soloplatten. Aber die White Stripes waren wirklich, als die rauskam, eine geniale Band, die ich einfach wahnsinnig toll fand. Und We're Gonna Be Friends, diese kleine Akustiknummer, ich glaube, die auch bei dem Film Napoleon Dynamite, den ich ja immer noch so liebe, auftaucht, den packe ich auf die Liste. White Stripes, We're Gonna Be Friends. Und nochmal ganz kurz, hört euch mal die White Stripes nochmal an. Was für eine wirklich phänomenal geile Performance zwei Leute machen können. Eine Gitarre und eine Schlagzeugerin. Grandiose Band gewesen. Deswegen packe ich das auch noch auf die Liste, weil wir nicht einen einzigen Song von den White Stripes
haben. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe auch diese Woche etwas Musikalisches entdeckt und etwas, worauf ich mich auch schon so ein kleines bisschen freue. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob das ein größeres Projekt ist, ob da noch mehrere Künstler beteiligt sind, ob das jetzt der erste Aufschlag ist. Ich bin auf jeden Fall neugierig geworden. Und zwar ist das die neue Single von Betteroff, Lied vom donnernden Leben.
Hab ich gesehen, der hat einen Wolf Biermann-Song gecovert.
Genau, also Wolf Biermann unterstrich oder Bindestrich reimagined. Das bedeutet das also, frage ich jetzt mal in den Raum hinein, dass demnächst ein Album erscheint, wo sich Musikerinnen und Musiker der Gegenwart an dem Wolf-Biermann-Katalog haben inspirieren lassen und bedienen und da neue Versionen rausbringen. Das finde ich ganz spannend, weil Wolf-Biermann, ich sag mal so, musikalisch ja eher sperrig ist. Aber
es war nie mein Ding, ganz ehrlich. Dieser hohe, auch dieser Gesang, vor allem seine späteren Sachen, als er angefangen hat, so aber ich muss trotzdem sagen, ich habe großen Respekt vor allem, was der gemacht hat und so, aber musikalisch hat er mich auch noch nie abholen können. Deswegen freue ich mich das Better auf, dass er es mal in die Hand genommen
genau, aber
hat und die Songs
dachte,
in Form bringt.
Genau, also er
oder ein Song.
Ein Song, Lied vom donnernden Leben, es ist vor allem lyrisch natürlich interessant, aber ich dachte auch jetzt, oh Gott, wie soll das werden, weil Wolf Biermann Songs sind jetzt eher keine Songs zum Mitsingen und selbst wenn man war so ein bisschen, muss man sagen, der Olli Schulz der 60er und 70er Jahre, ne?
Also nee, hat natürlich, never, nein, komm, ever,
du bist natürlich machst natürlich inzwischen eingängige Melodien, aber hat sich auch immer dem großen Hit verwehrt, ne? Das sag ich jetzt, ich weiß, du hast die Nummer 1 Album, ich weiß. Früher.
Hör doch mal auf mit dem Nummer 1 Album immer. Der hat bestimmt auch mal eins gehabt. Ich glaube, dass er sich nicht verweigert hat. Das ist in seinen Augen ist das so gewesen und sollte so sein. Es ist einfach nicht meine Musik gewesen, aber trotzdem natürlich ein cooler
Ich Ding muss immer an diese, ich würde mir wünschen, dass eines Tages ein Wolf Biermann Denkmal gibt, wo es einfach so eine rechte Hand gibt mit so ganz langen Fingernägeln.
Wolf Dosenbiermann gibt es da. Wer heißt denn nochmal so? Wolf Dosenbiermann, ich glaube, es ist einer vom Bierbeben oder
ja, weil er mit den langen Fingernägeln, den langen Gitarrenfingernägeln immer die Bierdosen so gut aufmachen kann. Konnte oder was?
Aufmachen können, Wolf Dosenbier.
Oder einfach so, genau. Einfach so mit der Hand rein in die Dose zum Dosenstechen, einfach 5 Löcher rein mit den langen Fingernägeln. Also ich würde beide Lieder gerne draufpacken, nämlich einmal von Betteroff die neue Version und auch das Originallied von Wolf Biermann. Es ist dann doch eingängiger, als man so gedacht hat. Vielleicht kann man aus Reimagined sogar dann Rediscovered machen. Es ist auf jeden Fall textlich aktueller denn je. Wolf Biermann immer wieder ständig und ich glaube auch bis im hohen Alter ziemlich stabil geblieben, keine weirden Impfgeschichten.
Stabiler Ficker, immer stabil gewesen, echt.
Jetzt und Biermann, lebt noch.
Ja, und lebt noch, ja? Genau.
Also
wie alle gehabt.
Widerständig in der Kunst. Und von Betteroff, diese beiden Songs würde ich gerne auf die Liste packen. Wir machen ein kleines Päuschen und sind gleich wieder da. Dann kann ich noch so, von so ein paar Smalltalk-Erlebnissen erzählen. Hab noch eine Filmempfehlung. Möchtest du noch die Leute neugierig machen, was gleich passiert nach unserem kleinen Päuschen?
Nö, möchte ich nicht.
Mach doch mal, sag mal, komm, mal professionell, sag doch mal irgendwie so, gleich werde ich das große Geheimnis.
Gleich erfahrt ihr von mir noch geile Sachen.
Hitlers Gemäldeschatz im Keller von
Olli Fußnägel. Genau, Hitlers Fußnägel.
Olli Schulz ersteigert bei eBay Kleinanzeigen Hitlers Fußnägel.
Und baut daraus ein Haus.
Ein Haus für ein Projekt für Nazi-Aussteiger.
Genau, Nazi-Aussteiger aus. Aber ey, es gibt so einen geilen neuen YouTuber, der sich darüber lustig macht, über diese ganzen Nazi-TikTok-Typen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe gestern Abend von ihm ein Video gesehen. Ich fand's wirklich witzig. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das und viele geile andere Sachen.
Und du hast mir letztens noch diesen Bushido-Clip geschickt. Das müssen wir auch noch bearbeiten. Diesen alten, weißt du das noch? Jetzt,
so witzig, ey.
Machen wir gleich.
Das machen wir alles gleich.
Bis gleich.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Aber garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das klingt ja nicht immer.
Ja, das ist demokratische Praxis hier bei Fest und Flauschig. Heute ist der 7. Juli 2024 und wir sind wieder da. Das war ein tolles Spiel nochmal am Freitag, also wirklich Deutschland.
Ein Megaspiel,
unglaublich.
Was für eine Atmosphäre auch im Studio,
also, aber auch krass.
Stadion.
War wirklich, Stadion. Also sportlich, das war, und auch emotional und vom Nationalgefühl her bin ich wirklich, also richtig berührt.
Und sie haben alles gegeben, sie haben gekämpft bis zur
natürlich,
letzten Minute.
Natürlich.
Beide Teams.
Aber am Ende hat es natürlich nicht gereicht dann für eine Seite. Schade.
Schade.
Ich hätte es beiden gegönnt. Aber so ist es im Fußball.
Jan, mal was ganz anderes, ne? Das ist auch so bitter, die Erkenntnis. Ich musste erst 50 Jahre alt werden, ne?
Du bist 50?
Ich bin schon 50. Man merkt es gar nicht. Ja. Man merkt es nur an der verranzten Stimme ab und zu, ne? Aber ich bin einer von diesen Leuten, die irgendwo beim Supermarkt vorbeigehen. Und dann gibt es ja auch öfter mal im Supermarkt exotische Getränke. Zum Beispiel Dr. Pepper Vanille Sherry Geschmack oder ähnliches.
Nein.
Ja, guck mal, du bist da auch schon mit der Bewusstseinsstufe weiter als ich. Ich immer noch in meinem Kopf zuerst, oh, Dr. Pepper, Sherry, Vanilla, muss man mal mitnehmen. Und ich mache das zu Hause auf. Es ist seit 20, 30 Jahren das Gleiche. Überall, wo diese exotischen Dinger sind, kaufe ich mir eine Dose, um zu Hause festzustellen, es schmeckt wie Mundspülung. Es schmeckt einfach scheiße. Diese ganzen, und ich will einmal kurz festlegen, für alle jungen HörerInnen, die das vielleicht noch nicht wissen, die Basics, Mezzomix, Fanta, Cola, Sprite, kann man ab und zu trinken, ne? Muss man aber nicht. Unfassbar viel Zucker drin, alles wahnsinnig süß. Ich trinke es trotzdem ab und zu. Aber alles, was davon geht, auch mit so koreanischen, japanischen Fanta-Zeichen, Pfirsich- oder Pfirsich-Melonen-Geschmack, schmeckt alles gleich scheiße. Ich habe noch nie eine einzige Variante getrunken, von der ich gedacht habe, das kaufe ich mir mal öfter. Und trotzdem gehe ich immer wieder in den Supermarkt oder in eine Tanke, die das anbietet und denke so, oh, das musst du auch mal ausprobieren. Ja. Und dann probiere ich das aus. Sherry Vanilla Coke oder was gibt's da noch alles so? Cold Brew. Und es ist alles. Es ist alles scheiße. Es gibt nicht eine geile Abweichung davon, wo man sagt, oh, das trinke ich richtig gern. Selbst Sherry Coke schmeckt nicht wie Kirsche, sondern schmeckt einfach scheiße.
Und, ey, es und gibt, wenn wir gerade am Canceln sind, dieses ganze, lass uns das mal ruhig auch als Canceln jetzt hier einframen, weil es gibt gewisse Dinge, die haben kein Recht auf Existenz. Wir sprechen hier gewissen Dingen das Existenzrecht ab. Unter anderem, ich habe bei der Giovanni Zarella Show, liebe Grüße Giovanni Zarella, Fantastico. Direkt komm, auf die Fidi und Bumsi Playlist. Giovanni Zarella, Fantastico, mein Sommerhit. Aber jetzt pass auf, wir haben alle Gäste haben so eine Kiste bekommen mit exotischen Süßigkeiten, von denen du gerade auch erzählt hast, und exotischen Getränken. Da drin war auch aus Südkorea Fanta Traube. Ich mach das Ding auf, Alter. Wollte ich nicht mal in die Pflanzen gießen. Das wollte ich den Pflanzen nicht zumüllen. Das schmeckte so scheiße. Oder so ein durchsichtiger Pina Colada Drink, wo ich gedacht habe, ach ja, interessante Dose und so, habe ich getrunken. Alter, das scheiße ekelhaft, geschmeckt. Ne? Es ist ekelhaft. Ja. Und, wo wir gerade am Canceln sind, diese ganzen Zweit- und Dritt- und Siebt-Version von irgendwie Twix Dark Chocolate. Jetzt Twix KitKat-Mischung. Es ist jetzt Twix im McFlurry drin, Alter. Ganz ehrlich, fahrt mal ein kleines bisschen runter. Bleibt, never change a winning Schokoriegel. Never change a winning Konzept. Ich habe das nicht verkraftet, dass sie
irgendwas... Ach, von Giotto, die Butterkeks-Variante finde ich schon
ganz
gut.
Hör auf damit. Runter, zurück, ja. Reduktion. Das ist genau wie Minions 4 gucken, Alter. Oder alles steht Kopf 2. Das ist ein Erfolgskonzept. Das ist Kapitalismus zum Runterschlucken. Ich möchte das nicht.
Richtig. Das Kapitalismus zum... Super Song. Also ich finde, die Sendung heißt Kapitalismus zum Runterschlucken. Das ist schon mal ein starker...
Ich möchte das nicht. Sendung. Und ich finde diese... Ich habe auch auf der Arbeit dann... Ja, hier haben wir jetzt Knoppers in der Dark-Version, Alter. Der Knoppersriegel mit Kokos drin. Ganz ehrlich, bleibt... Nee. Ich esse... Wenn es einen neuen Riegel gibt, meinetwegen, keine Ahnung, Knoppers als Riegel. Okay, akzeptiere ich. Knoppers, dass es überhaupt was anderes gibt noch als ein Knoppers. Also das Knoppers in der Urversion akzeptiere ich. Das ist okay. Aber da jetzt so ein Spin-off von zu machen, ist wie Minions 4. Oder wie jetzt nochmal eine Neuauflage von Zurück in die Zukunft und sowas. Die Leute müssen, ihr lasst euch was Neues einfallen. Kommt raus aus der Content-Schleife.
Meiner Meinung, die großen 5 Süßigkeiten, die meiner Meinung nach aus dem Regal entfernt
sofort werden. Kann ich sofort machen, mache ich dir sofort.
Ja, komm, machen wir jetzt.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, Platz 5 ist auf jeden Fall Knoppersriegel Kokos. Ja. Knoppersriegel Kokos. Wick, ja. Braucht keine Sau.
Ich wollte gerade noch sagen, bei uns wird Spontanität noch groß geschrieben. Das ist jetzt wirklich
Knoppers Kokos jetzt. Braucht niemand.
Ja, Knoppers Kokos habe ich noch nie gesehen. Ich fand aber auch Knoppers schon immer langweilig. Aber mein Platz 5.
Knoppers fand ich nicht langweilig. Knoppers der Urriegel.
Ja, mein Platz 5 ist einer, den gibt's seit meiner Kindheit und ich fand ihn als Kind scheiße und bis heute und habe ihn, glaube ich, 3-mal in meinem Leben gegessen. Es ist die klassische Milchschnitte. Ich finde, Ekelhaft. Da diese weiße Creme da drin und dann dieses Ding da. Ich weiß nicht, warum man... Weg damit, oder? Platz 5 bei mir. Milchschnitte, die ganz normale Milchschnitte. Wer isst das? Wer hat Bock auf so ein Labberzeug im Mund? Es bringt gar nichts. Es ist auch nur süß. Und was ist das für eine weiße Creme?
Ja. So, Platz 4.
Ist Eichelkäse mit drin oder was?
Hör mal zu. Platz 4, die neuen Belmanda-Riegeln. Sag mal, glaubt ihr eigentlich Firma Zentes, dass ich bescheuert bin? Eure Shrinkflation, schiebt euch das hinten rein. Ich war eine tragende Säule des Belmanda-Riegel mit Nougatkern. Ich habe das jahrelang, habe euch supported. Wenn andere Leute sich Carazza geholt haben oder den Bifirol, habe ich gesagt, nein, ich gehe in den Belmanda-Bereich rein. Es gibt an der Tankstelle, es sind Riegel, die keiner kauft. Sag ich ganz, ich bin der Einzige, der auch weiß, dass es die gibt vielleicht. Es gibt Belmanda.
Aber warum haben die noch so eine Monopolstellung an der Tankstelle?
Weil die wahrscheinlich da irgendwelche sexuellen Dienstleistungen noch nebenbei verkaufen an irgendwelche Tankstellen, Großeinkäufer. Belmanda, Zentes Belmanda und Belnuga, diese beiden Riegel, sind wesentlich kleiner geworden. Sie sind in ihrer Qualität gleichbleibend schlecht. Es ist billiges Oma-Marzipan. Ich ärgere mich eigentlich jedes Mal, wenn ich mir einen kaufe, nur weil man Zucker im Blut braucht und dann greift man dazu. Und jetzt sind sie auch noch so scheiße klein geworden. Weg damit. Weg damit.
Ja. Genauso mein Platz 4, auch weg damit. After Eight als Pudding. Ganz ehrlich, After Eight als Pudding, wer will das denn haben? Ganz ehrlich. Ja, gibt es jetzt überall. After Eight ist so schon scheiße genug, ganz ehrlich. Aber After Eight als Pudding, nochmal, never ever, kommt mir nicht ins Haus, ganz ehrlich. Wenn meine Tochter irgendwann mit dem After Eight reinkommt, ne, mit so einem Pudding, und dann sage ich, ja, nee, der hat in meinem Kühlschrank nichts zu suchen. Ganz ehrlich, finde ich echt eklig. Dieser Minz-Schoko, das ist gar nichts. Ja. Das hat nichts. Immer diese Erweiterung, dann denken die irgendwann so, oh, guck mal hier, der Monte Getränk, da machen wir jetzt auch nochmal das draus. Gibt dieses ekelhafte Getränk. Egal, After Eight Pudding, mein
Platz. Irgendwann haben sie Monte sogar zu einem YouTuber und zu einem Twitch-Streamer gemacht. Das ist auch super erfolgreich, aber auch mit Vorsicht zu genießen.
Ja, der Name steht nicht für Qualität, das kann man schon mal sagen.
Also schon für Qualität, aber in einer ganz anderen Dimension. Auf Platz 3 bei mir, Rittersport, und zwar alle Tafeln weg. Will ich alles nicht mehr sehen, das Konzept ist aus den 60er, 80er, keine Ahnung. Es ist wie Maredo, Steakrestaurant. Deutsche
Firma, willst du auch, dass die Chinesen unsere Schokoprodukte
Ist mir scheißegal, was die Chinesen, ich will ehrlich gesagt, dass wenn es Schokolade gibt, die unter vernünftigen Bedingungen hergestellt wird, diese ganze Billigschokolade, auch von Ferrero, dieses ganze Angemixe, dieses Ausquetschen von irgendwelchen komischen Shellac-Milben oder sowas, habe ich keinen Bock drauf, Rittersport, weg damit. Und dieser komische Satz, auch russische Kinder wollen Schokolade essen und damit begründen, dass man auf dem russischen Markt weiter irgendwie Kohle verdienen würde. Ja, und ukrainische Kinder, die keine Eltern mehr haben, weil die Russen die weggebombt haben, wollen auch Schokolade essen. Vielen Dank für diesen politischen Einwand, ihr kleinen quadratischen Kacke, Alter.
Wo kommt das denn her?
Ja, der Chef von Rittersport hat gesagt, auf die Frage, warum ziehen sich nicht wie alle anderen vernünftigen Unternehmen, die einigermaßen wissen, wo oben und unten ist, sich endlich aus dem russischen Markt zurück, warum machen sie weiter Geschäfte mit dem Unrechtsstaat und diesem einem quasi feindlich gesonnenen Land. Ja, russische Kinder wollen auch Schokolade essen. Ja, dann sollen die sich selber Schokolade organisieren. Können die Eltern mal, dann haben die Eltern was Besseres zu tun, als Granaten zu stopfen und auf Leute zu schießen und deren Länder zu erobern. Haut ab, Rittersport, ehrlich, spül dich im Klo runter. Rittersport will ich nicht, interessiert mich nicht, weg.
Nee, Rittersport mag ich auch wirklich gar nicht.
So, weiter geht's, komm.
Was
Platz 3, gib!
Ja, bei mir sind es die Erfrischungsstäbchen. Ich will die einfach nicht mehr sehen. Ja. Ich mag die Dinger nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist auch so ein...
Hätte mich nicht gewundert, wenn in diesem komischen Buffet-Ding, wenn da auch nochmal eine Schale Erfrischungsstäbchen reingestellt worden wäre, neben den Hummer. Ja. Und dann füllen wir den Hummer mit Erfrischungsstäbchen.
Ja. Auf alle Fälle weiß ich, das ist auch so ein Nostalgie-Ding. Aber dann holt man sich die nochmal. Am Frühjahr, das war so lecker. Erst hat man die Schokolade weggelutscht, dass nur noch diese Zuckersache drin. Aber die Suppe, die da drin schwimmt, das ist auch eklig. Außerdem konnte ich nie Zitrone und Orange auseinanderhalten. Es hieß immer, eine Schicht ist Zitrone, eine ist Orange. Aber ich mochte das noch nie so richtig gerne. Und irgendwann hat man das früher gegessen, weil man als Kind ja auch keine Auswahl hatte. Beziehungsweise wir kommen ja noch aus einer Zeit, da gab es ja nur 3 Süßigkeiten-Sorten. Eine davon war ein Erfrischungsstäbchen. Deswegen kann auch mal weg. Und ja, mag ich alles dann nicht mehr. Nee, das ist mein Platz 3. Guck mal, jetzt muss ich mal ganz schnell auf 2 und 1 mir noch was aufschreiben.
Ja, ich mach überhaupt nichts, weil ich kann Rant auf meinem Platz 2 handelt sich um Pringles. Ich möchte Pringles. Ich fand Pringles immer interessant.
Ich finde Pringles so scheiße.
Pringles sind, man hat immer ein schlechtes Gewissen. Man weiß auch nicht genau, was da drin ist. Es ist ja nicht mal eine Kartoffelscheibe. Wenn man mal so diese guten, weißt du, die in der großen Lorenz Snackbox drin sind, die haben ja auch so ein Pringles. Also diese Chipsletten. Das schmeckt man noch wenigstens, dass sie aus Kartoffeln sind. Was ist das denn bei Pringles? Was ist das denn bei, was ist das denn bei Pringles? Und wenn ich im Internet sehe, dass Leute Pringles-Packungen in Wasser entleeren und daraus Kartoffelpüree zubereiten oder irgendeine Art von Gericht, da wird mein Hass noch größer.
Typ Chef Reaction,
ja, oder genau.
Also dieser Typ, der dann ganz trocken immer, was ich auch sehr lustig finde, und dann ist es ja wirklich so, man glaubt es immer nicht, wo kriegen die diese Videos her? Aber in Amerika gibt es irgendwie immer noch in Wisconsin oder so eine Kochkultur, die daraus besteht, dass man Kartoffelchips einkocht und dann daraus Kartoffelpüree macht. Wer ist denn so krank und macht sowas? Warum macht man nicht einfach Kartoffelpüree? Ja. Warum?
Ekelhaft. Ja, also Pringles, irgendwie das ganze Chips-Konzept von Pringles, das gefällt mir alles einfach nicht. Das ist mir, das muss mal entweder gerebrushed, gerebrandet werden. Es ist eigentlich essbarer Müll hauptsächlich und macht Pickel. Und es ist nicht, ich möchte nicht Pringles. Sollen raus. Da sind lieber eine vernünftige Nussmischung oder ich esse wahnsinnig gerne Brotchips, muss ich sagen. Auch da mal ein Shoutout an die Firma, die Brotchips herstellt. Ich glaube, es ist Tuck oder De Beukel oder sowas. Ey, ich habe gemerkt, dass ihr die Packungen kleiner gemacht habt. Dass es der gleiche Preis ist und so, dass ihr die Packung verändert habt und einfach weniger Inhalt rein. Ich habe das gemerkt. Ich habe ein Auge auf euch. Lasst die Scheiße bleiben, ehrlich. Lasst die Scheiße bleiben.
Bei mir auf Platz 2 ein ganz klassischer Schoko.
Ich freue mich schon so auf Platz 1, ich bin so geladen.
Ja, mein Platz 2 ist einfach ein Platz, den ich schon, jedes Mal gehe ich in die Tank und jedes Mal frage ich mir, warum wird diesem Schokoriegel so viel Platz eingeräumt? Das ist der Mars-Riegel. Er ist einfach nur ein riesiger Block mit Karamell und dieses Gerücht, Entschuldigung, dass das unheimlich viel Energie macht. Wir sind alle keine Baggerfahrer mehr, wir arbeiten alle nicht auf dem Bau. Ich kenne auch diese Werbung, wie einer auf dem Bau Pause macht und erstmal ein Mars isst. Ganz ehrlich, da siehst du selber aus irgendwie wie ein Schokoriegel. So, das ist scheiße. Ich finde die ekelhaft. Ich mag den nicht. Ich finde, das ist einfach nur Schokolade. Und der schmeckt auch nicht besonders gut. Und der ist auch seit Jahrzehnten nicht mehr irgendwie up to date, aber irgendwie hat, welche Marke? Nestle ist das wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich ist alles am Ende Nestle oder eine Tochterfirma von Nestle.
Hoffentlich. Genau. Der Mars-Riegel muss mal weg und vor allem macht Platz für junge neue Schokoriegel, die da Riegelinnen und die da kommen und die da irgendwie da stehen und nicht mehr Mars. Ganz ehrlich, es ist immer Mars, Lion und Snickers, die immer noch so viel Platz kriegen an den Tanken. Und wenn, dann kommt höchstens mal Capital Bra mit einer neuen Pizza und der kriegt sofort Platz irgendwie in diesen Tanken, wo jahrelang wahrscheinlich Firmen versuchen, ihre Produkte unterzubringen. Mars muss weg, ganz ehrlich. Ja.
Richtig, völlig richtig. Bei mir auf Platz 1 der großen 5 Snacks und Süßigkeiten, die weg können, ist natürlich ganz klar Werther's Echter. Diese komische Opererzählung, Alter, wir leben nicht mehr in den 80er Jahren. Dieses komische, so halb pädophile Rangewanze an Kinder anfüttern.
Den ersten habe ich immer noch gleich in der...
Den ersten hast du in der... Ja, dann komm mal mit Opa noch mal hinten in den Laden rein, oder was ist das hier für ein komisch...
Den ersten habe ich immer gleich noch im Laden im Mund bekommen. Ja, ich weiß,
das war wirklich dieses ganze komische Konzept, und dass jetzt Thomas Gottschalk für die Bild-Zeitung so halb den Heiratsantrag nochmal verknüpft hat, indem er seiner Liebsten in Baden-Baden aus dem Werther's echte Papier einen Ehering beim Heiratsantrag gebastelt hat. Das setzt der wirklich dem Scheißehaufen nochmal die Werther's echte Krone auf. Dieses ganze Bonbon-Konzept und dieses ganze, es gibt inzwischen Salzkaramell in jeder zweiten gut sortierten Eisdiele neben Schlumpfeis und irgendwie After Eight. Karamell und auch Werther's echte ist, das ist nicht mehr, lass das bleiben und hört auf, das so zu vermarkten. Das kann meinetwegen noch existieren, aber nimmt das raus aus dem Werbekreislauf, nimmt das raus aus irgendwelchen komischen Facebook-Werbungen, hört auf, Thomas Gottschalk umsonst Werther's echte zu schicken, das ist für euch beide nicht gut, also für Werther's echte nicht gut und auch für Thomas Gottschalk nicht gut. Und es ist auch ein Bonbon, wo man wirklich sagen muss, ich verbiete das kleineren Mitgliedern meines privaten Umfeldes regelmäßig, diese Bonbons in den Mund zu stecken und bei jegliche Art von körperlicher Aktivität im Mund zu behalten, weil das einfach eine komplette Todesfalle ist, meiner Meinung nach. Dieses Karamell löst sich, wenn man sich verschluckt, viel zu langsam in der Luftröhre auf. Man erstickt vorher qualvoll und das Letzte, was man spürt, ist noch so ein bisschen Karamell im Hals, bevor dann die Lichter ausgehen.
Die Lichter für immer ausgehen.
Wirklich ganz schrecklich. Werther's echter und diese ganze Oma-Erzählung, muss man mal wirklich mal ganz kurz Real Talk, die Süßigkeiten, die man von alten Leuten zugesteckt bekommen hat, das waren immer diese Schokolollis an Weihnachten, die schon so ein bisschen angelaufen waren, also von vor 2 Jahren. Diese komischen quadratischen Kamelle, die in diesem Silberpapier in irgendwelchen Schubladen vor sich hinmoderten. Diese Kuhbonbons, Werther's echt, das waren immer scheiß Süßigkeiten. Man hat ihn nur deswegen, es roch dann nach Oma aus der Wohnung, man hat da auch nicht gern geklingelt an Nikolaus. Und Werther's echt, das steht für diese Art von Süßigkeiten. Guckt mal, räumt mal die Süßigkeitenregale auf und es werden, das bleibt wirklich mal ganz kurz stehen, es werden keine neu aufgelegten oder Crossover, Cross-Promo KitKat mit Snickers-Chunks oder so eine Scheiße, das wird nicht gekauft. Das wird auch gehasst.
Es wird absolut gehasst.
Es muss auch raus aus Europa, mal ganz ehrlich. So.
Und beim Platz 1, da werde ich mich jetzt lege ich mich mit einer ganz großen
Szene. Jetzt kommt's, Alter, was kommt's?
Aber ich finde einfach diese gesamte, es gibt nicht nur Carazza, es gibt Beefy Roll, es gibt Beefy Pepperoni, es gibt Beefy, die ganze Beefy-Scheiße muss auch langsamer weg, finde ich da. Diese ganzen trockenen, man isst es und man fühlt sich sofort schlecht beim ersten Bissen, wenn man da reingeht und denkst, oh Scheiße, jetzt habe ich wieder eine Beefy gekauft. Es ist ein bisschen wie der McDonald's für die Kleinen.
Ja,
du kennst es genau, die Jahre, als man bei McDonald's noch gegessen hat, mit seinen Kumpels, lass mal McDonald's treffen, Netternfeld, Hamburg, das war immer der Platz, wo ich mich getroffen habe mit meinen Leuten. Wir treffen uns auf dem Parkplatz, alle mit unseren ersten Autos mit 18, 19, haben uns tatsächlich bei McDonald's, weil es das Aufregendste war, was du machen konntest. Oder Stresemannstraße, der McDonald's. Ja, Stresemannstraße oder Netternfeld, die beiden großen McDonald's in Hamburg, wo man sich getroffen hat, weil das waren Drive-Ins. Und da hat man da gegessen und hat sich sofort danach schlecht gefühlt, weil man drei Burger zu viel gegessen hat. Und so ähnlich geht's mir bei der Beefy. Ab und zu überkommt einen das, weil man denkt, oh, wir müssen schnell weiterfahren mit dem Auto, wir haben noch so eine lange Strecke. Ich hole mir einfach nur einen Roll-In.
Die Dauerwurst.
Die Dauerwurst. Und dann fragt man sich aber, was hätte ich denn sonst nehmen sollen? So ein halb belegtes, mit Remoulade beschmiertes Laugeneck oder so?
Wenn es wenigstens beschmiert wäre, es wären einfach zwei dicke da drauf gemacht, weil das zusammengeklappt, das schmiert doch niemand, Mann.
Genau, und die Wurst oder der Käse am Rand schon so hart geworden ist und schon eine andere Farbe annimmt.
Ja, sollen wir das wegschmeißen, nur was von vorgestern ist, oder was?
Und das ist ja die Scheiße, Alter. Das ist, um jetzt nochmal ganz auf Massentierhaltung. Ich gehe in den Supermarkt, ich sehe die Schlachter. Also, ist dir das nicht auch aufgefallen? Jetzt springe ich mal kurz ein bisschen. Ja. Aber wir sind gleich fertig mit unserem Platz 1. Aber diese gesamten Schlachterbereiche und Wursttheken werden kaum noch frequentiert. Das sind immer eine alte Oma, die noch eine Teewurst will. Ansonsten steht da irgendwie, siehst du richtig, wie die Barthaare dem Schlachter aus dem Gesicht wachsen, weil keiner kommt, um irgendwas zu kaufen. Und trotzdem ist das alles voller Fleisch. Und du weißt, das ist nur 2-3 Tage haltbar. Ganz logisch. Das meiste wird weggeschmissen. Ja. Ich finde, die Art und Weise, wie wir immer noch mit Fleisch umgehen, scheiße. Und Beefy ist ja eigentlich auch nichts anderes, außer dass
es hoffentlich, das ist, hoffentlich ist es Fleisch.
Ich hoffe, es ist Fleisch. Da wird was reingespritzt, damit das schön lange hält. Aber Fleisch, was lange hält, das ist gar nicht mehr gut, ganz ehrlich. Und deswegen finde ich diese Beefy-Mentalität nicht mehr geil. Ich weiß, die hatten kultige Werbung in den 90ern und sonst was. Aber dann kannst du das auch wirklich, ich finde, das muss man wie mit 80ern Pornos machen. Es gibt in der Tanke noch im hinteren Bereich, da musst du klingeln.
Genau.
Dann drückt der Tankwart auf den Summer und dann gehst du da rein. Und das ist all die Scheiße von früher nochmal zum Fressen. Aber ansonsten kommst du da nicht mehr ran. Du musst durch den Walk of Shame, um dir eine Beefy zu holen.
Ja.
Und so sollten das auch Supermärkte
wir machen. Wir müssen anfangen, Fleisch? Leute, wir müssen anfangen, Lebensmittel zu schämen. Es ist wirklich wichtig.
Okay, du bist immer noch, du hängst in der alten Wild, du brauchst jeden Tag von 5 Tieren, willst du dir Fleisch in den Magen jagen? Okay, dann drückst du auf den Summer, dann kommt noch eine Kamera, damit alle sehen, der geht jetzt hinten in den Fickraum, in den Fleischraum, um sich da die Scheiße zu holen, die er angeblich braucht, weil das ist total wichtig für meine Ernährung.
Ich mach mal kurz den Abbinder, warte mal.
Schwer aufregend. Dabei hat es wirklich angefangen.
Definiert von Böhmermann und Schulz.
Sag mal, ich muss dich was Ehrliches fragen.
Gerne, ja.
Ich bin letztens in München bin ich rumgefahren, hab mir die Stadt ein bisschen angeguckt, war im Bahnhofsviertel und da gab's auch noch Wichskabinen. Das war so ein frivoler Ort von früher. Da ist man früher die Kichern vorbeigelaufen als Jugendlicher. Und es gibt's ja immer noch.
Ich saß drin und hab gewichst.
Ich stell's wirklich als offene Frage und diese Frage gibt wahrscheinlich viel über mich preis, aber ich musste in meinem ganzen Leben, hatte ich noch nie so dringend das Masturbationsbedürfnis, dass ich durch die Stadt gelaufen bin, dass ich auch nur in die Nähe gekommen wäre, zu dieser Entscheidung zu machen, in so ein Ding. Also warum? Warum gibt es diese Orte?
Weil ganz ehrlich, die Orte damals, weil du damals wahrscheinlich 200 Pornos, du hattest da ja so eine Bedienung dran. Also ich habe auf der Reeperbahn 90ern gearbeitet. Natürlich hat man sich das angeguckt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, in so eine Kabine, wo du genau weißt, da gehen dauernd Leute rein und wichsen, da reinzugehen und dann auch zu wichsen. Aber man hat sich das natürlich mal angeguckt, vor allem in der Pause, als wir im Docks gearbeitet haben.
Es geht um die Pornos quasi. Also man kann da ist es also auch zu Pornos.
Also damals war das einfach, dass du einfach so viele Pornos auf einmal sehen konntest wie sonst nirgendwo. Weil du kannst ja nicht 200 Pornos ausleihen aus der Videothek. Dafür hätten die alle geguckt. Du durftest ja immer nur 3 Filme ausleihen, sage ich aus Erfahrung. Aber und dann hast du dir gedacht, wieso 3 Filme ausleihen? Das kostet mega viel. Geh ich lieber in eine Wichskabine. Und dann sind die Leute in Wichskabinen.
Ach so, also ist das eine wirtschaftliche Entscheidung? Ich dachte, die Leute laufen durch die...
Ja, es gibt Typen,
laufen mit so dicken Eiern durch die Stadt und müssen mal unbedingt wichsen, sonst schlage ich hier wieder zusammen.
Guck mal, Jan, alle arbeiten mit Retro. Ich meine, Hallo Spencer ist im Endeffekt auch nichts anderes. Ist
eine Wichskabine zum Angucken.
Ich meine, das ist ja auch Leute aus den 80ern, die halt, also die Kinder waren, das waren auch meistens welche, die dann in den 90ern in Wichskabinen waren.
Ich sag dir ganz ehrlich,
Retro ist wieder angesagt.
Ja, aber den Film hätte ich never, wenn es nur darum gegangen wäre, Hallo Spencer zurückzubringen, never ever. Die Geschichte von Winfried ist die spannende Geschichte, nichts anderes.
Ja. Sorry, ey. Vielleicht machst du ja nochmal eine Verfilmung. Ich fahre gerade ein Auto längs, sorry für den Sound, aber ich habe das Fenster auf.
Wichskabine, der Film.
Wichskabine, der Film. Über den Erfinder
der Wichskabine.
Stefan Wichs. Stefan Wichs, der Erfinder der Wichskabine.
Und das Dr. ist ein Stefan Wichs, ein Kulturwissenschaftler.
Dazu muss man sagen, dass es viele einsame Männer und auch einsame Frauen bestimmt gibt und Leute, ja, die nicht so den Zugang zu Sex haben und denen es auch absolut nicht verwehrt bleiben soll, dass sie ab und zu mal Pornografie oder ähnliches sehen dürfen oder dass es auch einfach ihre sexuelle Sache ist. Ich habe zum Beispiel eine VR-Brille, habe es bis heute aber noch nicht geschafft, mich da jetzt mal anzumelden bei irgendeiner, alleine für die Experience, weil das ist ja die moderne Wichskabine. Die VR-Brille Porno gucken ist die moderne Wichskabine. Oder wird es, glaube ich, jetzt inzwischen. Okay. Gibt es eigentlich schon eine App, die originale Wichskabine, dass du die Brille aufsetzt und dann hast du so eine genau 80er Jahre Wichskabine, in der du drin sitzt? Wahrscheinlich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein weiteres spicy ARD-Doku-Projekt angestoßen haben. Die Wichskabine, einfach 90 Minuten Arte, würde ich mir angucken. Sag ich dir ganz ehrlich.
Würde ich mir auch, die Geschichte der Wichskabine.
Ja, warum denn nicht? Ich habe noch eine Frage, die ich gerne zum Schluss stellen möchte an dich. Ich habe nur 5 Wörter aufgeschrieben. Und zwar: Ich verstehe die Schuldenbremse nicht, steht hier. Ich habe mir die ganze Woche darüber Gedanken gemacht, woher diese Obsession kommt, dass man als Land Deutschland keine Schulden machen darf. Also wer uns kollektiv den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass das sogar was Verfassungsfeindliches ist, wenn wir Schulden machen. Also dass wir quasi künftige Generationen mit finanziellen Auflagen belasten, die wir in der Gegenwart auslösen. Dass wir also Kredite aufnehmen für notwendige Dinge, wie zum Beispiel Infrastruktur, Brücken oder Schulgebäude ausstatten, Leute, die in Ämtern, Institutionen arbeiten, vernünftig bezahlen. Also unser Land auf Vordermann, nicht nur bringen, sondern auch halten. Die Bahn zum Beispiel großzügig ausstatten mit Geld, damit die wieder funktioniert. Als ich aus München nach Köln zurückgefahren bin, war mein Zug pünktlich und zwar das allererste Mal seit einem fucking Jahr. Ich habe alle Fahrten durchgeguckt und ich habe entweder irgendwie eine Entschädigung beantragt, weil es länger als eine Stunde zurück gedauert hat, oder es stand in der App immer noch 45 Minuten Verspätung, 15 Minuten Verspätung. Zum allerersten Mal bin ich wirklich pünktlich nach Fahrplan angekommen, seit einem fucking Jahr. So, und jetzt frage ich mich, woher das kommt, ob das aus der FDP kommt, diese komische Obsession mit keine Schulden machen, keine Schulden machen, weil es geht ja nur um finanzielle Schulden. Indem wir jetzt zum Beispiel Brücken nicht reparieren oder Schulen nicht reparieren, bürden wir doch den nachfolgenden Generationen erst recht totale Probleme auf. Dann müssen die das halt machen, dann müssen die dann halt Geld ausgeben. Aber die Brücken sind jetzt schon kaputt. Oder indem wir sagen, wir verzichten nicht auf fossile Energieträger, dann machen wir halt jetzt die Erde noch schneller kaputt. Und dann kommen irgendwann die Kinder und müssen 3x, 4x, 5x, 10x mehr Geld ausgeben und Schulden machen, um die Sachen, die wir jetzt kaputt machen oder deren Instandhaltung wir jetzt nicht auslösen, dann zu reparieren. Ich verstehe das einfach nicht. Woher kommt das? Ein Land kann doch nicht pleite gehen. Warum gibt es was ist das? Und dann vor allem zu sagen, Unternehmen, also von einer Unternehmerpartei wie der FDP oder auch der Union, Unternehmen machen nichts anderes als Schulden. Das Geheimnis eines Unternehmens ist, da kommt jemand mit einer Idee zur Bank und sagt, ich hätte gerne 2 Millionen Euro, weil ich habe eine geile Idee für eine Salatkette. Oder da kommt René Benko aus Innsbruck zu Klaus-Michael Kühne und sagt, ich brauche 250 Millionen, weil ich möchte gerne einen Turm bauen an der Elbe.
Und dann kriegt er die.
Und dann kriegt er die. Und dann macht er auch Schulden. Nichts geht ohne Schulden. Und unternehmerisches Denken beginnt mit Schulden machen. Immer, immer, immer. Die allerwenigsten Unternehmer oder nur die dummen Unternehmer nehmen ihr Eigenkapital. Die Schlauen nehmen sich das Geld von anderen und bauen dann das Ding auf, was sinnvoll ist und was ihnen sinnvoll erscheint. Und dann freuen sich alle daran. Warum geht das nicht? Warum geht das
ja,
mit
Staat nicht? Grundsätzlich warum? Ich verstehe auch nicht, warum es nicht geht. Vor allem, wenn man sieht, wie viel Geld gebraucht wird für dieses Land. Ich habe eine sehr emotionale Mail bekommen, weil ich doch vor 2 Sendungen oder so mal erzählt habe, dass Rentner so griesgrämig sind. Und der hat dann irgendwie, der Felix hat mir eine lange Mail geschrieben, die ich jetzt hier nicht vorlesen werde. Aber es ist auch grundsätzlich so, dass es nun mal auch so ist, dass die Rente immer weniger wird und dass Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, kaum Rente kriegen. Und auch Menschen, die ganz viel Steuern zahlen, auf einmal sehen, wo bleibt das Geld? Warum wird das nicht investiert in Schulen? Warum wird das nicht da investiert? Und warum ist da eine Schuldenbremse, wenn man sieht, dass immer weniger möglich ist für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft, so Sachen, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Und dann fragt man sich auch, wo bleibt das ganze Geld? Und du hast vollkommen recht, diese Schulden Schuldenbremse-Gelaber, das macht die Leute frustriert, wenn man sieht, wie immer mehr auf der Strecke bleibt einfach.
So, ja, genau. Du siehst,
und ich weiß auch nicht, dann mach doch einfach mehr Schulden und gib den Leuten das Gefühl, dass das Geld irgendwie nicht nur für René Benkow und für einen neuen Hochhaus-Tower gemacht wird, sondern für wichtige Sachen, wo wir es einfach brauchen. Wie für die Bahn, wie für soziale Einrichtungen. Wenn man sieht, wie viele soziale Einrichtungen dicht gemacht werden oder ähnliches, das ist einfach ungerecht. Das
Demokratie, ist einfach Demokratie leben in Köthen, die Organisation, für die wir gespendet haben, die beim Weihnachtszirkus 500.000 Euro bekommen hat, die hätten ohne diese Spende nicht weitermachen können, weil denen die Fördermittel gestrichen werden. Woher kommt diese Idee, dass Schulden machen etwas Schlechtes? Nirgendwo sonst ist Schulden machen etwas Schlechtes. Unsere gesamte Wirtschaft, der gesamte Kapitalismus, in dem wir leben, basiert darauf, dass Leute Schulden machen, dass die einen Plan haben, den Plan vorstellen, dann das Geld bekommen und den Plan umsetzen und dann während der Plan in Action ist, dieses Geld zurückzahlen. Und beziehungsweise, wenn man das jetzt mal mit staatlichen Ausgaben sieht, dass man hat was davon, wenn auf der A45 die Brücken alle funktionieren und die LKWs nicht 10 Jahre lang durch die Dörfer ballern müssen. Da hat man was von, auch politisch hat man was davon. Voll. Und ich verstehe nicht, woher das kommt. Und ergänzend dazu muss ich noch dann bin ich auch schon fertig mit meiner kleinen kapitalismuskritischen Runde heute. Also erstmal haben wir ganz viel gecancelt heute. Ich hoffe, wir haben da nicht...
Schokoriegel, wir haben nur Schokoriegel.
Ja, aber da stecken auch viele Firmen und auch Menschen am Ende dahinter. Dann habe ich mich noch unterhalten mit einem, anonym bleibenden Person. Und ich hab immer Spaß daran, in letzter Zeit Gespräche zu versuchen zu beenden mit, ja, und was machen wir jetzt gegen Russland? Einfach weil das alles darauf hinausläuft, dass wir, auch wenn wir das nicht wollen, einem Land gegenüberstehen, was uns feindlich gesonnen ist und das nicht möchte, wie wir hier leben. Und das ist ja jahrelang ganz gut funktioniert hat, dass man nämlich sagen konnte, ja, die Russen, die Polen, die Tschechen, das sind alles unsere Feinde, die hinter der Mauer, das hat ja 40 Jahre lang, hat das quasi unsere Welt und unsere Gesellschaften zusammengehalten. Das scheint nicht mehr zu funktionieren. Und dieses Gegenüber hat mir eine Erklärung dafür geliefert und ist so aus ihm rausgerutscht, dass ich das gar nicht glauben konnte. Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Und sagte, ja, früher war das ja so, da waren das Kommunisten. Das heißt, da konnte man sagen, ja, die Russen, ja klar, da sind wir dagegen, aber die sind vor allen Dingen Kommunisten. Und das sei ja nun jetzt nicht mehr so. Deswegen mache es das so wahnsinnig schwer, sich da abzugrenzen. Momentchen mal. Ist der Grund, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Verteidigung quasi, unserer Werte auf die Reihe zu bekommen, dass wir Leute, die was zu sagen haben, denken, ja, die Russen sind ja Kapitalisten, da sind auch wenige oben an der Macht, die viel Geld haben, die untereinander sich die Kohle verteilen und das Volk leidet. Im Grunde genommen finden wir das ja gar nicht so schlecht, deswegen haben wir nichts mehr gegen die Russen in der Hand und bemühen uns so mittelmäßig da was gegen zu machen. Und da bin ich von der Feier gegangen, so kopfschüttelnd innerlich, dachte, wenn es wirklich das ist, dann ist es ja echt ganz schön, dann haben wir ein ganz schönes Problem. Weil was?
Ja, wir haben das Problem aber auch nicht nur mit Russland, sondern wenn ich diese die BRICS-Staaten, glaube ich, habe ich gestern gesehen oder vorgestern diese Konferenz gesehen, wo dann Erdogan, Putin und China, also Indien, wo die sich da alle zusammen zu einer neuen Allianz, das
Erdogan glaube ich nicht. Es ist
Erdogan war auch dabei, oder?
Brasilien, Russland, China, Indien und
Südafrika.
Südafrika, oder? Ja, BRICS. Das ist BRICS. Das sind die Anfangsbuchstaben dieser Länder. Also und dass man im Gegenzug aber auch sagen musste, ja, die Linken fanden früher Russland auch nicht wirklich geil, aber die hatten Spaß daran, quasi Konservative und Rechte zu ärgern, indem sie sagen, sie sind Kommunisten. Also da war die ideologische Nähe und das funktioniert aber andersrum genauso. Also dass immer noch diese Nähe von Sarah Wagenknecht zu Russland aus so einer Kommunismus-Nostalgie kommt. Dabei hat das alles überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Also die Russen sind natürlich radikale Kapitalisten und da sitzen wenige oben, die ganz viel Geld anhäufen und das ohne Regeln, ohne Gesetze dem Volk entziehen. Und dass das einige bei uns mega geil finden, finde ich ganz spannend. Und dass so ein Irrsinnsverein wie das Bündnis Sarah Wagenknecht Russland lustig oder spannend findet, aus alter Sentimentalität, weil sie denken, ja, im Herzen sind es ja Kommunisten, ist auch genau, spannend.
Früher im Osten waren wir ja ganz
genau, ehrlich. Genau, aber hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und wie findet man jetzt also quasi, ohne dass man in irgendwelche komischen bellizistischen Rhetoriken verfällt, wie findet man eine klare Abgrenzung? Offensichtlich reicht es nicht zu sagen, wir müssen unsere Werte und unsere Rechte und unsere Demokratie verteidigen. Das ist für viele wahrscheinlich zu abstrakt. Wollte ich noch mal kurz loswerden. Aber ich fand es ganz entlarvend und irgendwie spannend. Ja, Russland, Mensch, da muss man ein bisschen nachsichtig sein und so schlimm ist das alles nicht. Weil, ja gut, wenn Putin jetzt Kommunist wäre, dann würde das natürlich leichter fallen. Aber ist er ja leider nicht. Und ich so, ach so, das ist der Grund, warum, keine Ahnung, die alle so rumeiern in Bezug auf Russland? Naja, Okay, ey, komm, sorry.
Jetzt haben wir uns schon wieder, jetzt, bevor wir in Rage reden,
ja, machen genau.
wir jetzt mal den Abbinder, du machst mal eine kleine Musik und ich gebe euch noch einen kleinen Musiktipp, ein Buch, was dir, nicht Musiktipp, sondern einen kleinen Buchtipp. Mhm. Und zwar, ich wollte es schon so lange lesen, jetzt lese ich es endlich. Satan, kannst du mir noch mal verzeihen, von Anne Hahn und Frank Willmann, das Buch über den Sänger Otze Ehrlich, dem Sänger der Deutsch-Punk-Band Schleimkind, der meiner Meinung nach der besten Ost-Punk-Band aller Zeiten. Es gibt einen Dokumentarfilm, Otze und die DDR von unten, glaube ich, heißt er. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er läuft, glaube ich, ab und zu noch mal im Programmkino. Entschuldigung. Soll eine tolle Dokumentation sein. Otze Ehrlich ist verrückt geworden, das kann man sagen. Ist unter ominösen Umständen im Gefängnis gestorben. War aber auch im Gefängnis, weil er seinen Vater mit der Axt erschlagen hat.
Naja,
ganz grau. Ich glaube, von seinem Bruder ist er dann da dabei. Also ganz grauenhafte Geschichte. Aber Otze Ehrlich war auch irgendwie ein Genie. Die Texte von Schleimkind, also ich habe auch schon mal was auf die Liste gepackt. Würde jetzt ungern einen Song da raussuchen. In der Kneipe zur trockenen Kehle ist einer der großen Hits gewesen. Ich glaube, der größte Hit gewesen. Hat eine außergewöhnliche Stimme gehabt, außergewöhnliche Art zu texten und ist leider, kann man sagen, verrückt geworden, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Das Buch habe ich jetzt erst angefangen. Satan, kannst du mir nochmal verzeihen? Macht total Spaß zu legen. Ist ein Zeitdokument und ist natürlich von Vorteil, wenn man sich ein bisschen mit Deutschpunk auskennt, da wir ja auch der große Deutschpunk-Podcast sind.
Na klar.
Nächstes Jahr machen wir, also in der nächsten Staffel mache ich Deutschpunk-Kolumne.
Oh, ja. Super.
Über die großen Deutschpunk-Bands der 80er, 90er Jahre. Da hätte ich voll Bock drauf, ein bisschen zu quatschen.
Wem das Buch zu sperrig ist erstmal und sich dem Thema vielleicht noch anders nähern möchte, der möchte ich gerne auch noch den Podcast Otze, Stasi, Punk und Mord ans Herz legen.
Ja, den gibt's auch noch.
Von Josie Miller und Alex Barbian. Da gibt's, glaube ich, die ersten beiden Folgen, die man sich anhören kann. Da muss man irgendwie Abo bei irgendeinem zwielichtigen Oliver Pocher finanzieren.
Ich glaube, das ist der Grund, warum ich es noch nicht gehört habe. Also die Macher des Podcasts, übrigens vielen lieben Dank an alle, die mir Willie Nelson Links geschickt haben. Absolut geil. Manche haben nicht funktioniert, andere haben funktioniert. Wir sind eine geile Community. Ich mecker manchmal hier so rum, wenn Leute komische Sachen schreiben. Aber manchmal kriege ich so eine Mail oder zwei mit Liebe geschrieben und ich denke, was für geile Leute hören unseren Podcast. Da kann man sich nur bedanken für, die mir auch wirklich gute Tipps geben. Wie zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, die große Schlemmerparade von Feinkost Dings. Es ist wirklich absurd.
Jetzt haben wir den Bushido Clip noch gar nicht gespielt.
Machen wir Mittwoch
oder machen wir noch. Also es gibt noch vor der Sommerpause, reden wir noch über den Bushido Clip. Wir sind jetzt erstmal weg und dann gleich wie heißt die Sendung nochmal? Jetzt habe ich vergessen, wie die Sendung heißt. Scheiße.
Kapitalismus zum Runterschlucken.
Kapitalismus zum Runterschlucken. Okay. Also fick die Schuldenbremse, fick Beefy. Und fickt reiche Leute, die denken, Russland ist gar nicht so schlecht, weil sie selber es auch gerne so hätten bei uns wie in Russland. Nein, 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 nein. This is not Moskau and this is not America. This is Germany and this is Europe.
Bis Meinst Mittwoch. Du, Joe Biden tritt zurück eigentlich?
Auf jeden Ganz Fall. Kurz,
ja, ne? Ja. Glaube ich auch. Das geht so nicht.
Tschüss.
Das geht so nicht. Danke fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Tschüss.